Gudi, ihr Bub und Mädels, ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bombay-Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei, oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht reingehen, gell? Der Siggi. Cowboy, 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 Charlotte.
Abonniert den Kanal.
Tobi?
Ja?
Wie geht's dir?
Also das erste Mal wieder da, ne?
Was?
Da sind wir wieder, eigentlich.
Stimmt, ich müsste sagen, Tobi, wir laufen wieder.
Ja, endlich.
So rum, stimmt. Wie geht's dir?
Jetzt ja, so. Müde wie immer.
Ja.
Ja, warum? Viel Zeit in der Sonne verbracht und es macht immer so matt.
Das hast du aber auch schon ein paar Mal gesagt.
Ja, das immer noch stimmt.
Okay.
Aber wie immer freue ich mich auch auf unseren Gast und dann, dass man wieder fit wird hier.
Wollte ich gerade sagen, das beflügelt ja dann immer.
Ja, halt so. Total.
Wir werden immer erst wach während der Folge wieder. Dann stellen wir doch direkt vor.
Jawohl, gerne.
Der Flo, auch bekannt als Anu Beats, ist hier.
Das bin ich.
Genau, das bist du.
ich
versuche es immer so ein bisschen mit dem, was ich oder wir über die Gäste oder Besucherinnen und Besucher wissen. Also die Eckdaten, die ich weiß, sind, du bist auf jeden Fall Beat-Produzent, sagt man so, ne?
Ja, genau. Ja. Sagt man so.
Sagt man nicht auch Producer?
Oder sagt man nur Produzent? Ich weiß gar nicht.
Ja, also als Producer, Beat-Producer.
Sowas, gell?
So, ja.
Ja. Und tatsächlich auch, aber da können wir auch gleich dann, oder dann werden wir auf jeden Fall auch nochmal näher drauf eingehen, du bist sogar unter Vertrag als Produzent.
Genau.
Bei Freunde von Niemand.
Jein.
Jein, okay.
Also ja, doch.
Ja.
Okay. Das ist quasi ein Managementvertrag eher. Das ist quasi nur ein Managementvertrag bei Freunde von Niemand und habe aber einen, quasi nochmal einen Verlagsvertrag.
Ah, okay. Okay, verstehe. Gut. Das heißt, du bist nicht exklusiv sozusagen.
Ja.
Oder andere Frage wäre, du darfst auch für andere Künstler produzieren.
Genau.
Genau. Aber in der Regel hauptsächlich für Künstler von Freunde von Niemand, ne? Oder machst du halt aktuell viel?
Genau.
Oder hast du viel gemacht?
Ja, genau.
Okay, für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen. Freunde von Niemand sind zum Beispiel Vega, der auch schon hier war als Gast, Bosca. Nio ist auch da, ne?
Ja.
Wen haben wir noch?
Face.
Haben wir vergessen?
Face. Der gerade Pause macht.
Mehr oder weniger Pause.
Genau.
Genau. Ja. Wen haben wir noch?
Das war's,
gell?
Ja, genau. Joski ist dann noch, auch Beat-Producer.
Ah, der ist auch wie du quasi da im Camp dabei?
Zwei.
Ach, sind zwei?
Genau.
Joski sind zwei Leute?
Ja.
Okay, cool. Ja, krass. Da gehen auch schon echt viele... Also, erste Frage hast du ja beantwortet eigentlich. Das wäre nämlich auch so eine interessante Frage für mich gewesen, ob man dann quasi, wenn man... Du hast ja schon gesagt, du hast nur in Anführungsstrichen einen Managementvertrag. Das heißt, du bist da nicht in der Form gebunden, dass du nichts für andere machen kannst oder darfst, sondern die managen dich quasi.
Genau, genau. Also, ich kann im Grunde mir Sessions schon selber raussuchen. Klar, die suchen auch für mich Sessions raus. Im besten Fall natürlich immer, dass es sich halt auch lohnt, sag ich jetzt mal.
Ja.
Aber ja, ich bin schon frei in dem, was ich machen kann.
Du hast auch gerade schon das Wort Sessions genannt. Also wir sind ja so ein bisschen von der älteren Generation. Und tatsächlich war das früher, also ich sage jetzt einfach mal so, oder ich gehe davon aus, früher war es ja eher so, dass man so Beats gemacht hat und die dann zum Beispiel, ich sage es mal einfach, keine Ahnung, verschickt hat oder eventuell auch Leuten...
Nee, früher hast du sie auf CD gebrannt.
Ja, genau, hast du auf CD gebrannt. Das
kann ich mich noch dran erinnern.
Und auch, hier haben da vielleicht sogar CDs verschickt, genau. Und du hast jetzt über Sessions gesprochen, das heißt tatsächlich ist es mittlerweile so ein bisschen gang und gäbe, dass man sich mit Künstlerinnen und Künstlern tatsächlich im Studio trifft.
Genau.
Und klar, wahrscheinlich einmal auch Beats vorspielt, die man schon gemacht hat, aber eben auch zusammen Dinge kreiert. Ne?
Ja, ja. Also ich würde sagen, sogar im meisten Fall, also so wie ich es kenne, ist natürlich wahrscheinlich auch von Producer zu Producer unterschiedlich, so wie ich es kenne, wirklich einfach eher mit Samples arbeite. Also quasi Samples zeige, die halt jemanden ansprechen, geil finden und darauf dann eine Idee bauen.
Aber auch mit der jeweiligen Künstlerin und Künstler zusammen dann?
Genau, oder? Genau. Mit dem Künstler, Writer, manchmal sind Writer mit dabei, manchmal nicht. Also alle irgendwie werfen was in den Pool mit rein, um dann quasi einen neuen Song zu kreieren von, ich sag jetzt mal, null auf. Klar, ich meine, Sample ist schon da. Im meisten Fall ist ein Sample schon da, manchmal auch nicht. Manchmal fängt man auch wirklich von null auf an. Mhm. Aber ja, genau.
Nur für mich so also aus Außenstehender Sample, das ist einfach ein Wie kann man ein Sample beschreiben? Also, ich weiß, was es ist, aber mir fällt es jetzt gerade schwer, das zu beschreiben. Also, es ist
also eine Melodie. Genau, um es eigentlich ganz simpel zu beschreiben, das ist eigentlich nur die Melodie von dem Beat, ohne Drums, ohne nix. Mhm. Das ist eigentlich so das Sample.
Und die kreierst du selber? Oder, also, ja, ich will es heute nicht zu nerdmäßig.
Hau rein, ich will ja was lernen hier.
Der Nerd-Talk.
Tobi kann was lernen heute noch. Ja, es gibt ja, also theoretisch kannst du ja Samples suchen, im Sinne von, wie man es früher vielleicht auch gemacht hat, von alten Platten zum Beispiel oder alten Songs.
Ja.
Kann daraus was Neues basteln oder benutzt die auch manchmal so, wie sie vielleicht auf der alten Platte zu finden sind. Gab es ja auch schon öfters.
Ja.
Aber theoretisch kannst du ja auch Samples selber kreieren. Das heißt, du kannst selber auch Melodien spielen.
Genau, die so machst du meistens auch.
Ja?
Das heißt meistens, natürlich habe ich immer so ein Ordnerkatalog, sag ich mal, wo Samples drin sind, die ich selber nicht gemacht habe, einfach, dass man so ein Backup hat.
Mhm.
Aber im besten Fall nehme ich natürlich meinen eigenen.
Das heißt, du spielst dir selber ein?
Ja.
Krass, okay. Weil ich muss nur dazu sagen, weil das für mich jetzt auch so ein bisschen, ich kenne es vom Steve halt von früher tatsächlich, dass wir Abende verbracht haben, wo wir einfach CDs durchgehört haben.
Ja.
Nach coolen Gitarren-Riffs heißt es, ne?
Ja, also, zum Beispiel.
Oder Klaviermelodien oder was auch immer das waren. Oder,
Geigen, ich will Geigen.
Geigen, ja. so Sachen, wo man sagt, okay, und dann hat er das Stück dann halt rausgeschnitten und genau. Was, keine Ahnung, angepasst von der Geschwindigkeit und so. Aber du machst es wirklich selber. Das heißt, du hast so einen kreativen Prozess, wo du sagst, okay, du spielst irgendwas ein. Also du kreierst wirklich von null auf selber.
Genau, also es gibt wirklich Tage, da gehe ich ins Studio, habe keine Session und mache nichts anderes, außer den ganzen Tag Melodien zu spielen.
Also richtig komponieren sozusagen.
Ja, genau.
Hast du es gelernt?
Also.
Nee.
Also irgendwas in der Richtung? Also
nee, gar nichts.
Klassisch, weiß nicht, Klavier, überhaupt Gitarre, gar nichts?
Ich hab wirklich alles selber beigebracht.
Stark.
Vom Klavierspielen. Also ich würde mich jetzt selber nicht als Klavierspieler bezeichnen, aber es klingt zumindest gut, wenn ich drauf rumspiele.
Ja.
Ja, genau.
Krass, autodidaktisch quasi.
Ja.
Ja, aber ich finde es, weil das ist...
Nicht mal das.
Nein, auch nicht.
Nee.
Also wirklich hingesetzt und sagen so, ich probiere jetzt aus.
Ja, genau. Ich bin wirklich, also ich liebe das halt, weil du so frei bist in dem, was du bist ja an nichts gebunden, einfach wirklich ausprobieren.
Mhm.
So, es dauert halt auch lang. Also ich sag, so ein Sample dauert unter Umständen länger, als so ein Beat zu bauen.
Ja, kann ich sogar unterschreiben, weil jetzt mal für meinen Fall zu sprechen, wenn man jetzt ein Sample nimmt, was schon da ist, ne, von irgendeinem alten Song.
Ja.
Hast du ja schon ganz viel gegeben. Du hast eine Stimmung, du hast eine Tonart, du hast eventuell vielleicht sogar eine Geschwindigkeit, ein Tempo von dem Song dann. Und quasi den Rest drumherum zu bauen, ist für jemanden, der ein Talent dafür hat, schon, ich will jetzt nicht sagen, nicht so schwer, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube auch, dass es einfacher ist, diese Komposition quasi zu kreieren. Ne?
Genau.
Also diese, weil du musst jetzt, aber wie machst du das? Setzt du dich hin, sagst, oh, heute bin ich nicht so gut drauf, dann versuche ich jetzt mal ganz viele traurige Samples zu kreieren.
Das ist natürlich, das finde ich eine sehr schwere Frage. Ich habe so absolut kein Konzept, wie ich das mache.
Okay.
Also ich fange halt wirklich an, irgendwelche Sounds reinzuladen und wahllos irgendwas zu drücken.
Mhm.
Und dann kommt meistens irgendwas, wo ich sage, oh geil, darauf kann man mal versuchen, irgendwas zu bauen. Und dann baue ich das einfach nach und nach auf. Also ich habe nicht mal ein Konzept dahinter, so ey, jetzt müsste ein bisschen düster werden oder jetzt müsste ein bisschen traurig werden. Das ist einfach das, was kommt, das, was ich geil finde, mache ich dann einfach.
Das ist wirklich das weiße Blatt Papier.
Genau.
Praktisch im übertragenen Sinne. Und du, also ich finde das sehr faszinierend, weil das wirklich, das ist ja wirklich die Kunst dabei. Weil ich sage mal, ich will jetzt nicht absprechen, dass es keine Kunst ist, wenn man sich irgendwas nimmt, was schon da ist. Weil ich meine, kann man ja auch dazu sagen, es gibt ja mittlerweile auch Internetseiten, wo fertige Samples, wo man sich die runterladen kann und so weiter und so fort. Ne? Aber das, weil wie das Steve schon gesagt hat, dann baut man halt ein Beat um das Existierende drumrum. Aber wenn man sagt, ey, ganz ehrlich, ich setze mich hin und mach von null das Ganze, finde ich halt, wie soll ich sagen, künstlerisch nochmal ein anderes Level, als wenn man was Vorhandenes benutzt, ohne das runterspielen zu wollen. Also
Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist ja immer noch kein Garant, dass es dann irgendjemand anders geil findet. Klar habe ich, wie gesagt, nehme auch Samples, die dann nicht von mir sind,
ja, sondern
vielleicht auch von verschiedenen Plattformen einfach dann genommen hat und sagt so, ey, das ist es jetzt, was wir brauchen. So, klar, wenn das halt ist, dann nimmt man halt das.
Oder du nimmst was, wo du sagst, ein Teil davon ist gut und
genau.
Baut es noch ein bisschen um oder so, dass dann passt.
Ja.
Ja. Aber ich finde, im Prinzip ist das eigentlich, also hat das, ich sag jetzt mal, dieses Sample kreieren, ich meine, wir bewegen uns da ja schon sehr stark hauptsächlich, glaube ich, im Hip-Hop-Genre, weil ich wüsste jetzt nicht, ja gut, vielleicht in der Popmusik wird es auch gemacht, aber ich glaube, wenn du jetzt irgendwie als Beispiel eine Rockband nimmst, so da hast du dann auch den Songwriter, der ja nicht unbedingt immer nur den Text schreibt, sondern der eben auch die Melodie schreibt.
Ja.
Im Prinzip macht der ja auch nichts anderes. Ne? Der nimmt seine Gitarre,
ja,
setzt sich hin,
genau,
versucht eine schöne Melodie zu spielen und sagt, ja, okay, darauf basiert jetzt quasi so der Song plus dann Text. Und klar, dann kommt, okay, wir brauchen einen Drummer, wir brauchen einen Bassisten, der Rest kommt dann zusammen. Aber im Prinzip ist das Gleiche.
Genau.
Ja, ich glaube aber, dass auch das ein bisschen, wie soll ich sagen, dass das ein bisschen eine neuere Version ist, finde ich, im Hip-Hop-Bereich Musik zu machen.
Mhm.
Weil es gab ja eine große oder eine sehr lange Phase, wo man viel mit Samples gearbeitet hat, die eigentlich schon, ich sag jetzt mal, fertig waren. Weißt du, wo du sagst, oh, das von der alten Platte klingt krass, jetzt baue ich noch ein paar Drums drunter, spiele vielleicht noch ein paar eigene Melodien dazu, mach ein bisschen was. Aber das, finde ich, ist nochmal so ein anderes Level, das für mich, so für mein Verständnis, aber auch erst ein bisschen später angefangen hat, glaube ich so. Also
ja, ich glaube auch einfach, weil die Möglichkeiten wahrscheinlich auch einfacher geworden sind. Also ich kenne es halt von früher nicht, also ich weiß halt nicht, wie es früher war. So, aber ich glaube einfach, diese Möglichkeit, halt die Sachen, die es gibt, selber was zu kreieren, sind halt viel, viel besser, qualitativ halt viel hochwertiger, als es vielleicht damals war.
Ja.
Und das macht es halt schon einfacher, sag ich jetzt mal.
Ja, gut, wir müssen dazu sagen, Arno ist noch etwas jünger als wir beide. Deswegen,
echt?
Ja, ein bisschen. Deswegen sprechen wir so ein bisschen auch über verschiedene, ja, nicht Musikgenerationen, aber so ein bisschen.
Ja.
Ja, es ist schon.
Ja, schon, eigentlich schon. Ja, ja.
Ja, definitiv.
Ich meine, ganz ehrlich, also wenn man sich die, also viele ältere Tracks anhört, auch so aus dem amerikanischen Bereich und sowas, ist ja oft so, dass man es gar nicht weiß und dass man im Nachhinein überrascht ist, dass da ein Sample drin ist.
Ja.
Ja, und das, dann guckt man, okay, oh, das gab's ja schon, ne? Und dann das Hip-Hop sampled, aber natürlich auch vorher viel Soul oder andere Sachen gesampelt wurden. Und das weiß man gar nicht. Und bei manchen ist es so, gut, heutzutage ist es ja so, dass man bei solchen Sachen, also für unsere Generation, dass man sagt so, okay, das kenne ich irgendwoher. Aber bei den älteren Sachen hat man das gar nicht im Kopf, dass es das schon irgendwo anders irgendwie gab. Ich habe da neulich irgendwas, ich komme jetzt wieder nicht drauf, aber das ist einfach krass, wo man sagt so, okay, das ist so ein bekanntes klassisches Stück.
Mhm.
Bekanntes klassisches Stück über so Hip-Hop zu reden, aber so, und dann merkt man, okay, aber dieser Teil wurde irgendwo anders aus einem viel älteren Stück genommen, das man vielleicht auch gar nicht so kennt, oder beziehungsweise vielleicht ist es sogar auch bekannt, aber man erkennt es nicht in dem Zusammenhang. Deshalb, ich finde es immer cool, wenn man Samples benutzt und was Neues draus kreiert. Also diese Nummer,
voll, ich, das ist auch eine Kunst, glaube ich. Ja. Also wirklich Sample zu nehmen, was eigentlich bekannt ist, und das so zu flippen, sagt man das, also quasi so zu verändern, dass man halt eigentlich nicht mehr erkennt, was es mal war.
Ich habe eine sehr gute kurze Anekdote, ich habe sie vielleicht schon mal erzählt, ich erzähle sie trotzdem mal ganz kurz. Und zwar habe ich damals, da kam Gangsta's Paradise von Coolio raus, und das war damals ja wirklich ein Hit. Ist bis heute noch wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist auch heute noch.
Ja, definitiv. Und dann habe ich das gehört und dann kam mein Vater und meinte so, was ist denn das? Und ich so, ja, ey, das ist hier der neueste Shit. Und dann meinte er, das gibt's doch schon. Und ich so, was willst du mir jetzt erzählen? So, ne? So, Vater, keine Ahnung, eigentlich gefühlt von Hip-Hop, so, was willst du mir erzählen?
Mhm.
Er so, ja klar, das ist Stevie Wonder. Und ich so, was, nein, das ist nicht Stevie Wonder. Doch, doch, warte. Dann ist er an seinen Plattenschrank gegangen, hat bisschen so durchgeguckt und hat halt die Stevie Wonder Platte rausgeholt, auf der Song Pastime Paradise, so heißt das Original, drauf ist. Hat es auf den Plattenspieler gelegt und hat es mir vorgespielt. Und da haben die tatsächlich wirklich das Sample, also das Sample im Coolio Song ist wirklich sehr, sehr, sehr nah, oder ist sogar das Original.
Ah, also, okay.
Die haben es gesampelt. Ja. Klar haben die halt einen Hip-Hop-Track draus gemacht, aber die Melodie ist halt original, und plus der gesungene Refrain, also die Refrain-Melodie mit dem, was der, ich glaube, Luther Vandross, nee, LV hieß er damals, war nicht Luther Vandross, aber LV ist der Sänger bei dem Stück. Also auch die Gesangsmelodie ist die Melodie, die Stevie Wonder eigentlich singt, nur mit einem anderen Text. Also die haben nicht nur
das
Sample genommen, sondern die haben halt auch,
das habe ich auch nicht gewusst.
Ja, die haben tatsächlich sogar die Gesangsmelodie noch so ein bisschen genommen.
Ah, okay.
Und dann halt, damals gab es noch 3 Strophen, damals wurde noch ein bisschen mehr geschrieben.
Ja.
Und dann haben sie halt irgendwie 3 Rap-Strophen drauf gemacht. Und da habe ich auch da gesessen und dachte mir so, krass, okay, so funktioniert das.
Ich glaube auch, dass dieser Zauber in Anführungszeichen von diesen Samples auch so ein bisschen dieses Ding ist, dass ich zumindest damals sehr naiv war, was diese Nummer angeht. Ne? Weil ich habe gedacht, okay, da kommt jetzt Musik raus und das haben die natürlich selber alles gemacht. Also man hatte gar nicht dieses im Hinterkopf gehabt, dass das irgendwo... Weil ich auch gar keine Ahnung hatte, bis ich mal dann irgendwann neben Steve saß und als er Musik gemacht hat, aber gar nicht die Ahnung habe, wie sowas entsteht und wie sowas gemacht wird. Und dann da kam man irgendwie später erst drauf. Und mittlerweile ist es ja so, wenn man jetzt Radio hört, dann ist es entweder ein Hip-Hop-Track oder vielleicht ein House-Pop-Song oder sonst irgendwas im Radio und dann singen die Kids mit.
Hm.
Und dann ist man schon so, ach komm, ich zeig euch mal das Original, das ist viel cooler. Ja, so.
Ist
das
ist
so
wirklich krass. Ist ja jetzt auch so.
Ja, jetzt ist, also es gab ja mal so eine Phase, wo dann irgendwie in Amerika auf einmal so ich weiß nicht, wie man es nennt, House-Dance-Floor-Dance irgendwas gemacht hat mit, aber den Samples, die halt ich sag mal, von diesem Eurodance-Zeit, so Hathaway oder so ein Kram, und dann haben die irgendwie aus diesem Eurodance dann Hip-Hop-Lieder gemacht oder House-Lieder oder keine Ahnung was, und dann, jetzt, ich weiß nicht, hier, ich weiß gar nicht, welches Lied das ist, aber ich glaube, das Original ist hier Puff Daddy, I Need a Girl oder sowas, und dann sag ich, hey Leute, das ist hier, oder hier, weißt du, in My Ferrari irgendwann gibt's da so ein Lied, ich keine Ahnung, wie die heißt. Dann sage ich so, nee Jungs, ganz ehrlich, hört euch das mal an, und dann zeige ich mir die Original und sie sagen so, ja, okay. So, cool. Weil die nur die neuen kennen, ja. Und von daher.
Ja, Eminem hat mal, also weiß ich, also Eminem nicht, aber also es gab einen Track von Eminem, weiß nicht, wer den produziert hat, und da haben sie von Hathaway What Is Love genommen.
Genau,
das wurde, What Is Love, Baby,
das gab's ja jetzt auch nochmal.
Ey, verrückt, weil der Song, okay, sorry, also ich meine, den kannst du auf jeder 80er, 90er Party auflegen,
ja, auf einer Hochzeit,
da drehen alle durch.
Ja.
Aber das ist jetzt nicht so der Song, den man sich, es sei denn, man ist Fan aus dieser Zeit, mal einfach so im Auto anhört.
Ne?
Und dann hörst du den halt so plötzlich verwurstet in einem Eminem-Song, was krass war auf jeden Fall.
Ja.
Und da gab es auch noch was, ich glaube, doch schlimmer war sogar von, nicht Rihanna, wie heißt die andere Sängerin? Die haben dieses, irgendwie glaube ich sogar dieses I'm Blue, da habe die, das haben die
das wurde auch also mehrfach gemacht. Ja. Der ist auch gerade aktuell irgendein Track.
Ja.
Ja, aber nee, das ist genau
immer noch für mich.
Ja, voll. Ich finde es ja schon interessant, die Herangehensweise, so einen Song zu nehmen und die Vision zu haben, ey, das könnte man daraus machen.
Genau.
Ist ja auch schon
voll.
So.
Total.
Nee, ich finde halt wirklich dieses, was nehmen, was Neues draus machen, ist Kunst. Für mich
genau.
Ganz ehrlich. Also wenn man jetzt irgendwas abrippt und sagt, okay, ich nehme das jetzt so 1:1 und tu so, als hätte ich es erfunden oder sowas, ist wieder auch was anderes, wenn man damit offen umgeht und sagt, so, pass auf, wir haben das
genommen. Macht DJ Khaled so oft. Oh, sorry. You're the best music.
Ja, gut, da gibt's so ein Meme, da steht drauf so, ey, das ist ein schöner Song, darf ich meinen Namen drunter schreiben?
Ja, das habe ich heute erst gesehen wieder. So, darf ich meinen Namen drunter schreien?
Ja, nee, aber das ist, ich weiß nicht, aber diese ganzen, wie siehst denn du das? Weil ich finde, dass man manche Lieder in Ruhe lassen muss, weil die darf man nicht benutzen. Weißt du, was ich meine? Die sind heilig oder sowas. Wenn dann einer, was weiß ich, irgendwie, mir fällt jetzt natürlich nichts ein, aber wo man dann sagt, okay, das ist jetzt irgendwie so ein richtiger...
Bohemian Rhapsody zum Beispiel von Queen vielleicht. Das ist so ein, ich glaube, das zu samplen, glaub, da kannst du nur verlieren.
Pass mal auf, ich habe eine CD.
Oh Gott.
Jetzt pass... Ja, komm, die kennst du doch, 100%, weil
ja,
ich
bestimmt.
Die auch gebe.
Deswegen sag ich, oh
das Gott. War völlig krank, die überhaupt zu kaufen, weil es eigentlich Schrott ist. Sorry, wenn ich das so sage, aber das war ein Sampler... Mit Rappern gemixt mit Klassik.
Aha.
Und da war das, glaube ich, sogar auch dabei.
Ach krass. Ja, okay, aber das war das ein Projekt.
Ja, ja, so. Ja, gut, es war so eine CD, da waren ganz viele verschiedene Sachen drauf. Aber eigentlich war das, boah, das konnte man sich nicht wirklich anhören. Aber ich habe es mir natürlich gekauft damals. Aber wo man sagt so, aber das ist das, was ich meine. Dass es so Songs gibt, wo man sagt,
vielleicht. Ich glaube, bei dem ist es schon schwierig, allein welche Stelle nehme ich.
Ja. Also
der ist ja so, da passiert ja so viel.
Ja, aber ich, genau, das, okay, das ist jetzt vielleicht der Schwierigkeitsgrad.
Ja.
Ja. Der Don Bene hat ja auch gesagt, er hat noch einen Song, das ist so sein Mount Everest, mit dem er nochmal samplen wollte. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber, nee, das ist so, nee, aber was ich meinte ist, dass man manche Lieder nicht nehmen sollte, weil die einfach heilig sind. Wo man, weißt du, ich weiß nicht.
Ist schwer zu sagen,
weil es war irgendein Lied, wo was gehört habe, und da habe ich gedacht so, boah Leute, nee, das könnt ihr einfach nicht machen. das, ihr könnt den jetzt nicht so benutzen, vor allem wenn es dann schlecht ist, weißt du, nochmal dazu, und dann sagst, okay, weil du hast dann irgendwie so ein Klassiker, so ein richtiges Heiligtum, und dann ballerst du irgendwie nur so ein schlechtes Ding drüber, nur mit dem Beat und mit dem Sample und keine Ahnung was, und das finde ich immer so, das sage ich, es geht nicht, also
ja. Mir würde keiner einfallen, tatsächlich. Weil
ich glaube, mir würde auch keiner einfallen. Also jetzt spontan würde mir, glaube ich, auch keiner einfallen. Ich glaube, das ist auch für jeden individuell.
Ja, genau.
Ja, ich, oh Mann, warum...
Was wäre denn für dich ein Klassiker, den man nicht benutzen
darf? Ja, das ist das Schwierige. Ich hatte nämlich neulich irgendwann mal einen gehört, wo ich gesagt habe, das haben die nicht wirklich gemacht.
Ach so, das hat sogar jemand... Schon.
Ja, klar. Das, also ich meine, wenn du jetzt so Michael Jackson-Lieder nimmst, zum Beispiel Billie Jean, ich glaube, der wurde hunderte Mal irgendwie gesampelt und so weiter und so fort. Und das ist ja dann auch okay. Weil das dann irgendwie passt, aber ich weiß nicht, irgendein Lied haben die genommen, wo ich gesagt habe, nee, das, ich komme nicht drauf, aber ich kann jetzt nicht, was weiß ich, Purple Rain oder keine Ahnung, wo man sagt so, oh Leute, lasst das Lied in Ruhe. Aber vielleicht liegt es tatsächlich daran, weil es dann halt so
für dich
nicht cool ist. Ja, nee, aber nicht nur das, weil man sagt so, okay, wenn ihr das macht, aber dann noch nicht so, oder, also vielleicht kann man das irgendwie nehmen und dann sagen, okay, es ist was Cooles Neues draus geworden. Mhm. Dass die dann so ein Ding nehmen und dann irgendwie nur, weil es sich cool anhört, zu sagen, ich mache was Neues draus und dann einen Hit zu machen, der aber irgendwie so 0815 ist, weißt du? Das ist ja eigentlich auch so dieses, was mich dann eh stört, so 0815 Sachen.
Weißt du? Ja, das gab's ja aber viel.
Ja.
In so einer gewissen Epoche gab's es sehr oft, dass man wusste, dass der alte Song war schon ein Hit, dann nehme ich den
auch. Der hat funktioniert, funktioniert vielleicht nochmal.
Ja, genau. Ja. Aber lass uns doch mal darüber sprechen, dass wir noch ein bisschen mehr auf dich persönlich eingehen. Wie bist du denn dazu gekommen, zur Musik machen? Boah, oder zum Beats produzieren?
Jetzt muss ich ganz weit zurückgreifen.
Das ist nicht,
also ich hatte tatsächlich eigentlich mit Mucke technisch lange gar nichts am Hut. Also klar, gehört, ja, logisch.
Ja.
Aber so, ich habe jetzt nie drüber nachgedacht, irgendwie selber Mucke zu machen. Das kam irgendwann, ich glaube, mit 16, glaube ich. Da habe ich meine Berufsausbildung angefangen. Und hatte da in der Berufsschulklasse jemanden, der mir so Hip-Hop, viel mit Hip-Hop zu tun hatte oder viel gehört hat auch. Mhm. Und der hat mir so Songs gezeigt. Und da war damals, ich glaube, von, das war lustigerweise sogar ein Vega-Album, Vincent, glaube ich, war das. Und das habe ich gehört und das fand ich so, das hat mich so krank inspiriert irgendwie, dass ich gesagt habe, so, okay, finde ich krank. Irgendwie will ich das. Ich wollte das nachspielen können auf dem Klavier einfach, so, weil das war auch viel Klavier, viel Streicher damals. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe das so nachgespielt mit so einem uralten Keyboard von meinem Dad damals. Und irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht. Also irgendwann war das so, okay, ja, ich konnte das so einigermaßen nachspielen. Ich will das irgendwie ein bisschen weitermachen. Mhm. So, dann habe ich mir halt so ein billigste Programm geholt, was damals, glaube ich, damals Magic's Music Maker, glaube ich. Und hab dann angefangen, quasi das so aufzubauen, einfach nur so für mich zu machen, so hobbymäßig. Und dann bin ich halt so, das fand ich halt geil. Genau.
Weil dann kam ja, also kann man ja schon sagen, wir haben ja, also wir haben ja auch vorab schon ein bisschen gesprochen oder uns auch schon öfters beim F im Studio getroffen. Und tatsächlich ist ja die Story so ein bisschen, dass du, genau, warte mal, wie habe ich es vorhin genannt? Du hast quasi alles auf eine Karte gesetzt und hast gesagt, jetzt will ich nur noch Musik machen.
Ja, ja. Das war aber viel später dann erst. Also da sind locker noch mal ein paar Jahre ins Land gegangen, glaube ich. Also ich hab nie den Gedanken gehabt, irgendwie das zu releasen oder so, irgendwas zu machen. Ich habe es wirklich einfach für mich gemacht. Und irgendwann kam der Twist zu sagen, ey, eigentlich habe ich nichts zu verlieren. Ich lade es einfach mal auf Instagram hoch.
Mhm.
Einfach mal gucken, ob Leute das geil finden oder nicht. Ja, sagen, das finden alle scheiße oder so. Und hab das gemacht. Und dann kam irgendwann mal eine Nachricht von Face auf Instagram. Und er hat gesagt so, ey, finde ich irgendwie geil, hast du Bock, was zu machen? Mhm. Und dann hat er mir damals, ich glaube, Kartoffel mit Attitüde war das Album damals, was er gemacht hat, in A Cappella geschickt, unsere Geschichten, und hat mich gefragt, ob ich das einfach mal remixen will.
Mhm.
Und dann habe ich das gemacht. Und das war so der erste Punkt in meinem Leben, dass ich irgendwie mal mit einem Künstler Kontakt habe und das irgendwie so, ich will jetzt nicht sagen professionell, aber bei denen war das ja quasi schon professionell, dorthin geschickt habe und der mir gesagt hat, ey, finde ich geil, es wird ein Single. Und das war für mich so...
Okay. Achso, war quasi der Remix in Anführungsstrichen besser war als das Original, was bis dato
gab. Genau, das kannte ich nie, habe ich nie gehört.
Okay.
Also ich kannte wirklich nur das A Cappella. Und irgendwie war das dann so für mich, okay, krank. Es ist verdammt surreal, sein eigenes Zeug plötzlich auf einer CD zu hören und oder auf Spotify zu hören oder ein Video dazu zu sehen, dass ich mich einfach so mehr dahinter geklemmt habe. Und dann auch hier war in Frankfurt, Face dann kennengelernt habe. Dann habe ich Schenk kennengelernt, dadurch auch Nico und Caro, habe mit denen viel zusammengearbeitet. Und das hat sich dann halt ewig lang so aufgebaut. Und irgendwann haben die halt gesagt, so, hast du Bock, einfach bei uns Mucke zu machen? Mhm. Und habe ich gesagt, so, ja, gerne, weil es für mich eh immer mein absoluter Traum war, für FHN Mucke zu machen. Also ich bin ja Fan von seit Ewigkeiten.
Gut, dann passt ja auch das mit dem Song von Vega, auf, wo du das Klavier zum ersten Mal
genau hast. Genau, ja, genau. Und dann kam halt irgendwann mal der Anruf von Nico, dass er nach Berlin zieht, wegen Mucke technisch. Und dass er seine Bude quasi in Frankfurt aufgibt. Mhm. Und hat mich quasi, ich war auf Arbeit und hat mich angerufen und hat gesagt, so, wenn du jetzt ja sagst, kriegst du die Wohnung. Und dann habe ich quasi gesagt, okay, nehme ich. Hab aufgelegt, bin auf Arbeit rein und habe gesagt, ich kündige.
Okay.
Und das war, also ich habe mir quasi, ich hatte das ja schon lange vor, ja, aber für mich war das halt, also ich habe schon nach Wohnungen geguckt und für mich war einfach diese Preise, ich meine, ne, ich komme aus dem Osten, mhm, für mich waren die Preise einfach so unvorstellbar, dass man das bezahlen kann für eine Wohnung.
Also du hast bis bevor du nach Frankfurt gezogen bist?
Genau, bevor ich nach Frankfurt gezogen bin, habe ich quasi in Chemnitz gewohnt.
Okay.
Und bin halt immer hin und her gefahren. Also ich habe quasi meine ganzen Urlaube, die ich hatte, immer damit verbracht, hier nach Frankfurt zu fahren, ins Studio zu gehen.
Mhm. Okay.
Und das war für mich so ein Punkt, wo ich sage so, okay, wow, das kostet einfach genauso viel wie meine Bude jetzt. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Und dann habe ich mir quasi einfach selber die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt so, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich es nie machen. Mhm. Deswegen mache ich das jetzt einfach und habe an dem Tag quasi für mich erstmal einen Cut gezogen und habe gesagt, okay, ich ziehe es jetzt durch.
Krass. Das ist krass. Aber ganz kurz, weil das ist
gut.
Kurze Stille. Ich wundere das immer, weil
ich auch, total,
für sowas nicht habe. Aber es gab früher mal, jetzt muss ich nur fragen, ob das stimmt, weil ich habe öfter mal beim Schenk in der Story damals schon gesehen, dass der in Chemnitz unterwegs war. War der dann bei dir?
Genau.
Ah, okay.
Genau.
Weil das habe ich, also nee, verfolgt es ja auch schon länger.
Ja, es hat dann quasi, wo das hier so losging mit diesem ganzen, ich habe es halt geliebt. Also ich habe jedes Mal, wenn ich halt hier in Frankfurt war im Studio, das war für mich so geil, einfach diese Möglichkeit, so in so einem professionellen Studio zu sitzen, dass ich halt jedes Mal, wenn ich auf Arbeit war, so festgestellt habe, so irgendwie ist es das nicht mehr. Mhm. Also das, was ich eigentlich immer gemacht habe, so das ist es für mich einfach nicht mehr. Und hatte dann das große Glück, dass ich in Chemnitz jemanden gefunden habe, der halt ein Studio hatte. Mhm. Und der hat gesagt, so, ey, lass doch was zusammen machen. Und ich dort quasi dann immer so ein bisschen dieses Feeling hatte von, ich kann wieder in einem Studio sein. Und die haben es schon halt irgendwann connected. Also Schenk und Markant ist das. Die haben es schon irgendwann connected und dann ist er halt ab und zu mal mit nach Chemnitz gekommen.
Ah, okay, ja, das habe ich dann.
Also falls jemand nicht weiß, wer Schenk ist, der kann Folgenummer. Arno, dreh dich mal kurz um, hängt direkt über dir.
39.
Genau, Folge 39 anhören. Dann wisst ihr, wer Schenk ist, über den wir auch kurz gesprochen haben. Aber klar, ihr könnt euch auch gerne die Folge von Vega anhören, von Boska anhören.
Alle.
Alle anderen.
Auch gerne
auch, aber dann kriegt man auch vielleicht hier nochmal so einen kleinen Kreis.
Ja, das ist ja oft so, dass sich viele Sachen dann miteinander vernetzt sind.
Genau.
So, das heißt aber, habe ich das richtig verstanden, du hast praktisch vor Face gar nicht für Künstler gearbeitet,
für
sondern
niemanden.
Du hast
für dich,
für gar dann ist, also war das der Einstieg?
Ja.
Um dann zu sagen, oh, krass, okay, ich mach das, weil... Ich meine, wir hatten ja schon ein paar Leute hier, die haben dann relativ lange und dann entweder für sich selber sogar oder für andere dann Beats gemacht und dann so daran gewachsen. Und du hast praktisch den Einstieg schon direkt auf einem gewissen Level dann...
Ja, der kam sehr plötzlich. Also der kam sehr, sehr plötzlich und das hat mich halt so ein bisschen beflügelt dann einfach,
ja,
da irgendwie weiterzumachen. So, gab natürlich noch einen anderen Grund, der nicht ganz so schön ist, warum ich dann quasi so radikal gedacht habe, sowas zu machen, weil einfach dann mein Dad auch gestorben ist, mhm, und ich mir einfach so gedacht habe, es ist so krank, wie schnell einfach was vorbeigehen kann. So, wenn du Chancen nicht nutzt, mhm, ist es halt schwierig. Und ich hatte dann halt immer diesen Gedanken zu sagen, so, ey, für mich, ich will in meinem Leben niemals sagen, so, Mist, hätte ich es mal gemacht, sondern ich will lieber sagen, okay, ich hab's gemacht, hat halt nicht funktioniert, aber war geil. Oder es funktioniert halt.
Ja, kenne ich sehr gut. Also gerade dieses das Gefühl zu haben, Chancen liegen gelassen zu haben.
Genau.
Oder ja, sich im Nachhinein selber sagen zu müssen, ich habe es nicht wenigstens probiert.
Ja, genau.
Klar wird es, glaube ich, umso mehr Zeit vergeht, immer schwieriger, glaube ich, so ein bisschen. Ich sage jetzt mal hart, so blöd es dann klingt, ist ja auch immer so. Aber umso älter man wird, wird es dann vielleicht auch schwieriger.
Ja, umso mehr man sich, glaube ich, einfach festigt in dem, was man macht.
Genau.
Umso schwieriger ist es, glaube ich, da auszubrechen.
Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann das zu 100% nachvollziehen mit dem einmal das alles auf eine Karte zu setzen plus zu sagen, wenn ich es jetzt nicht probiere, dann am Ende fühle ich mich irgendwann Jahre später schlecht, weil ich es nicht probiert habe.
Ja.
Hat gesagt, bei mir war es ja nicht viel anders.
Ich wollte gerade sagen, bei dir war es doch ganz genau so.
Ja, ich bin
du
jetzt
warst nicht... Du vielleicht auch nicht so gefestigt, weil du in Anführungszeichen Jobs gemacht hast.
Ja, genau. Ich
aber
war,
du hast trotzdem
ich hatte das
auch
Glück, als Student eingeschrieben zu sein. Musikwissenschaft natürlich, klar. Habe ich auch viel gelernt dabei.
Ja.
Das kann ich mir vorstellen. Man hat ihn ab und zu in der Mensa getroffen. Ja.
Gutes Essen gab es, günstig. Ich habe halt, aber nebenbei halt schon auch immer irgendwie dann schon feste Jobs in Anführungsstrichen gehabt irgendwie. Ja. Aber bei mir war es so ähnlich wie bei dir, dass es dann irgendwann mal so einen Tag gab.
Ja.
Also der Chef hat auch immer erzählt, ja, wir finden es voll cool, dass du da Musik machst und bla. Und das unterstützt mich natürlich auch. Und dann war irgendwann so ein Tag, wo es halt ein wichtiges Fotoshooting gab, den ich frei brauchte halt.
Ja.
Und dann hieß es so, nee, du weißt doch ganz genau, keine Ahnung, donnerstags kannst du nie frei machen.
Ja.
Also ja, aber ihr habt doch immer gesagt, ist alles cool und wenn ich früh genug Bescheid sage, geht's. Ich habe sogar schon für einen Ersatz gesorgt. Und dann war da auch der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, der Termin ist jetzt so wichtig, dass ich gesagt habe, okay, ich werde frei nehmen an diesem Tag.
Ja.
Wenn ich das nicht kann, dann bin ich halt krank. Und dann war so die Ansage, ja gut, wenn du krank bist, brauchst du nicht wieder zurückzukommen. Und dann war für mich so, okay, dann komme ich halt nicht mehr wieder.
Ja.
So. Aber genau, weil ich das ja Gefühl so ein bisschen kenne, wäre jetzt meine Frage, gut, klar, du hast es auf eine Karte gesetzt, weil du halt dachtest, so, bevor ich es nie ausprobiere, probiere ich es jetzt aus.
Ja.
Aber du wusstest ja, also ich will jetzt mal versuchen, so den Unterschied vielleicht ein bisschen rauszufinden. Bei mir war es so, dass ich schon relativ sicher wusste, wenn ich jetzt zu diesem Fotoshooting quasi gehe, das war damals unter anderem für das erste Cover von unserem ersten Album, da wird schon was kommen. So, ne? Also ich weiß noch nicht, ob ich davon jetzt die nächsten Jahre leben werden kann, aber da wird was passieren.
Ja.
Und wenn es halt in einem halben Jahr oder in einem Jahr dann nicht ist, so, dann ist jetzt auch nicht so schlimm. Also der Job, wo ich da war, das war jetzt nicht mein Traum. So.
Ja. Vor allem, es war auch so ein Job, sag ich mal, wo du viele andere woanders machen konntest.
Ja, genau, also
sagen wir es doch einfach, du hast in so einem Sandwichladen gearbeitet.
Genau, ich habe quasi in einem Abklatsch von Subways gearbeitet. Und also ich hätte auch das woanders machen können. Deswegen war für mich jetzt das Risiko, sag ich mal, nicht so groß zu sagen, ja gut, dann gehe ich halt morgen nicht mehr zur Arbeit.
Mhm.
So, ne? Plus, ich musste auch nicht umziehen oder so. Ne? Also ich habe ja in Frankfurt gelebt und das hat ja in Frankfurt stattgefunden. Das heißt, es war nochmal ein bisschen kleinerer Schritt zu sagen, dann mache ich das jetzt. Aber bei dir war es ja schon nochmal
ein paar Kilometer. 450 Kilometer Schritt.
Genau, also ein ziemlich weiter Schritt in Kilometern. Plus auch, trotzdem war das ja so ein bisschen ungewiss auch, oder? Also
ja, was heißt ungewiss? Also Musikbusiness ist ja generell immer ein bisschen ungewiss. Du weißt ja nie, was wird. So, es ist ja immer ein bisschen, es natürlich können und auch,
ja.
Also das Wichtigste ist, glaube ich, diesen Ehrgeiz und auch diesen Fleiß zu haben, da halt immer was zu machen dran. Und Glück. Letzten Endes spielt auch immer Glück ein bisschen eine Rolle. Aber ich kannte ja die ganzen Leute. Also dadurch, dass ich ja dann 4 oder 5 Jahre immer hier war, alle Leute kennengelernt hat und schon viel Kontakt mit denen hatte und auch wusste, ich fühle mich da einfach wohl, wenn ich dort bin, wusste ich schon, dass der Schritt auf jeden Fall trotzdem schwierig ist. Aber ich wusste, dass ich dort woanders ankomme.
Ja, okay, so. Verstehe.
Und deswegen war es für mich dann nicht so schwer, als ich die Entscheidung getroffen habe.
Bist du nicht so ganz ins Ungewisse, sondern du hast schon ein Ziel, wo du hingehst.
Genau, ne? So, es war ja alles schon, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt ja schon diesen Managementvertrag, also ich wusste, das geht dort weiter, ich habe Leute, die sich um mich kümmern und die sich jetzt auch immer noch sehr gut um mich kümmern. Und
okay, also den Managementvertrag hattest du schon, als
genau.
Die Entscheidung gefällt werden musste, dass du ja erziehst.
Genau.
Okay, ja gut. Dann war ja zumindest da war es zumindest nicht so ein ganz harter Sprung ins, ins Ungewisse.
Nee, nee.
Ja, okay. Aber ich ja trotzdem, natürlich ist es...
Also ja, natürlich, ja, also ja, du also, weißt ja nie, was... Ich wollte
nicht runterspielen, aber genau, ja, genau. Aber es war trotzdem so ein bisschen, es war schon so ein bisschen so ein Grundstein gelegt und es war so ein genau. bisschen...
Es war nicht so, ich gehe jetzt nach L.A. und werde Schauspieler.
Ja, genau. Nee, also,
ja, das war, kommt, kam mir ja. ganz zum Kopf.
Ja.
Ich hatte auf jeden Fall direkt meine feste Anlaufstelle und ich glaube, das hat schon... Hat schon viel gemacht und macht immer noch viel. Also ich bin immer noch mega heavy da zu sein. Und
ja, ich finde, das ist ja dann auch so ein Zeichen dafür, dass du das alles richtig gemacht hast. Ne?
Ja, voll. Also ich bin auch mega froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und ich bereue es auch seitdem keinen Tag, dass ich das gemacht habe. Also von daher eigentlich alles richtig gemacht.
Was mich noch interessieren würde, ist jetzt so aus dem, ich sage es einfach mal, aus mal Business-Sicht, weil du musst ja irgendwie auch deine Miete bezahlen, du musst dein Leben finanzieren. Ich weiß ja selber, dass es nicht immer ganz einfach ist, hast du ja auch gerade schon gesagt, das ist, Musikbusiness ist ja schon hier und da auch mal ein Auf und Ab ja. und es nicht immer ganz einfach ist, einfach jetzt sage ich mal, damit immer oder stetig Geld zu verdienen oder das irgendwie auch regelmäßig zu tun zu können. Ja, wie war das denn da oder wie kann man sich das vorstellen? Das, also Managementvertrag, ich kann es halt nur aus der Künstlerseite sehen. Also ich meine, klar, im Endeffekt bist du als Beatproduzent auch ein Künstler.
Ja.
Aber es ist schon was anderes, oder? Also
ich glaube nicht.
Nein?
Nee, ich glaube, es ist eigentlich genau das Gleiche. Also du hast halt ein Management, was halt sagt, oder was dir halt Aufträge gibt oder quasi für dich da ist, für dich arbeitet und die einfach einen bestimmten Anteil an Prozenten haben wollen von dem, was du verdienst.
Verstehe.
Aber die dafür auch Sachen klar machen.
Ja, ja, ja.
Okay, genau das wäre nämlich die Frage gewesen, weil, deswegen sage ich das mal deswegen ist eigentlich das Wort aus der Künstlersicht bescheuert, weil du bist ja auch ein Künstler, aber aus der Sicht der Person, die auf der Bühne steht, sage ich mal, oder im Rampenlicht steht, was ja die Produzenten nicht unbedingt tun.
Also mittlerweile glaube ich ein bisschen mehr als damals, aber ich weiß, was du meinst.
Drauf, auf jeden Fall, aber bei uns war es ja zum Beispiel so, genau, also es werden zum Beispiel Auftritte organisiert oder sowas, ne? Oder Bookings zum Beispiel. Ja. Damit verdienst du Geld als Künstler, der auf der Bühne steht.
Ja.
So, oder es werden irgendwelche Kooperationen rangeholt, mit denen du Geld verdienen kannst. Und als Beat-Produzent, ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe ja auch die Musik von uns damals oder zum größten Teil die Musik von uns produziert. Stelle ich mir halt so vor, wenn du jetzt eine Session hast mit einem Künstler oder einer Künstlerin, ist ja nicht sofort gesagt, dass diese Session so fruchtbar ist, dass das zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Single wird oder ein Song aus dem Album wird, mit dem du sofort Geld verdienst.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, wahrscheinlich wird auch eine Session nicht umsonst sein. Also,
genau, nee, das wäre nämlich die Frage gewesen. Das heißt, man theoretisch, wir müssen jetzt auch nicht über Zahlen oder so sprechen, aber also theoretisch ist es auch so, dass das Management. Ich versuche es zu verstehen, dass quasi Management sagt, hey, wir haben hier einen coolen Hausproduzenten. Also nicht Haus im Sinne von Hausmusik, sondern
Hausbeats. Kranke Hausbeats.
Genau, der kranke Hausbeats macht. mit dem könnt ihr euch treffen. Wir können eine Session vereinbaren. Mit dem könnt ihr zusammen arbeiten. Und im besten Fall entsteht daraus ein geiler Song oder sogar mehrere geile Songs.
Genau.
So passiert das.
Ja.
Aber das heißt, mit dieser Session würdest du theoretisch auch schon Geld verdienen.
Ja.
Okay,
genau. Verstehe. Quasi so eine Tagesgage.
Genau. Also im Prinzip auch ein bisschen wie was zum Beispiel jetzt der Effe macht, wenn jetzt jemand zum Recording kommt, sprich bei ihm aufnimmt im Studio.
Genau.
Wird er dafür auch bezahlt für die Zeit, die er im Studio ist und macht er den Song auch fertig?
Ist doch einfach, ich als Außenstehender, ich meine, also wenn du jetzt zum Beispiel ins Studio gehst, zahlst du Studiozeit.
Und genau, also so kann man es eigentlich sagen, genau, du bezahlst quasi Studiozeit.
Ja, plus dich halt, ne, wenn du dann... Ja.
Plus deine Kreativität, plus das, was du machst.
Genau.
Ja, und ich meine, im Endeffekt liegt es ja dann auch bei dem, wie du es gesagt hast, dem Künstler oder bei dem Sänger oder bei dem Rapper oder sowas, ob er das dann nimmt oder nicht, ist ja dann seine Sache, aber du hast ja deinen Job ja gemacht.
Ja.
Also ich meine, ganz ehrlich, ist ja so, wenn er... Keine Ahnung, selbst wenn ein Handwerker kommt und er macht irgendwas und es funktioniert nicht, dann war ja trotzdem da etwas gemacht. Weißt du,
ja, klar. Mich interessiert das nur sehr, weil es halt tatsächlich, finde ich, dieses Modell in der Art, habe ich am Anfang so ein bisschen gesagt, gab es gefühlt für mich zumindest nicht so
wirklich. Ja, aber ganz kurz.
Ja.
Aber ihr habt ja damals zum Beispiel, du war ja oft genug dabei, aber du hast ja bei uns zu Hause, hast jetzt auch ein Foto gepostet bei Instagram.
Ja.
die Beats selber gemacht. Das heißt, diese Studiozeit fiel ja weg, aber ihr seid ja dann ins Studio gegangen, zum Beispiel zum Aufnehmen. Aber in der Zeit wart ihr ja auch zum Beispiel bei, in Anführungszeichen, fremden oder externen Produzenten.
Ja klar, da haben wir auch
Geld dafür bezahlt. Und die dann auch mal was für euch gemacht haben. Und da habt ihr ja auch was dafür bezahlt. Und da war ja auch nicht sichergestellt, dass ihr jetzt, was weiß ich, ihr wart damals in Darmstadt irgendwie, weiß nicht, was du erzählt hast. Das hat ja trotzdem was gekostet. Also ich meine, man kann ja nicht klar, jemanden in Anspruch nehmen und dann sagen, nee, ich zahle das nicht.
Nein, auf keinen Fall. Ich meinte nur gerade, dass das ein bisschen sich, also für mich war es immer so, klar, ich habe in erster Linie für uns und unsere Sachen produziert, aber wenn mal jemand kam, der sagt, ey, das, was du machst, ist cool, hat er quasi in Anführungsstrichen einfach einen Beat gekauft.
Das heißt, die Arbeit war im Grunde schon gemacht.
Die Arbeit war eigentlich gemacht und quasi dann der Preis, den du dann dafür verlangst, ist quasi, dann denkst du dir halt einen Preis aus, der das in etwa rechtfertigt die Zeit.
In etwa rechtfertigt ist gut,
Das ist in etwa rechtfertigt, was du da geschaffen hast. Ne? Ja. So. Und auch vielleicht die Zeit, die du investiert hast.
Ja.
Aber ich fände es halt interessant, gerade zu wissen oder auch das mal zu hören, dass man auch tatsächlich für so eine sogenannte Session, wo jemand kommt in dein Studio und quasi dich und dein Talent nutzt und dein Können nutzt, dafür schon bezahlt, ohne theoretisch zu wissen, quasi, weißt du, ob das da was rauskommt.
Ob da was bei rumkommt.
Genau, weil wenn jemand einen Beat von dir kauft, was ja auch theoretisch möglich wäre, ne? Also wenn du jetzt irgendwo einen Katalog hast, den du vorspielst und dann sagt jemand, ey, den Beat finde ich geil, den würde ich gerne haben, könnte man den ja quasi auch kaufen. Und dann ist dir ja einmal egal, was daraus wird, weil du hast ja quasi den Beat theoretisch ist nicht egal, aber du weißt, was ich meine. Du hast ihn schon mal verkauft zumindest, du hast schon mal ein bisschen Geld damit verdient, plus in der Regel, wenn jemand einen Beat von dir kauft, wird er ihn auf jeden Fall auch irgendwie benutzen.
Ja.
Um zumindest einen Song daraus zu machen.
Voll, auf jeden
Ob
Fall.
Dann der Song erfolgreich wird oder nicht, das steht in den Sternen.
Das
aber
kann niemand sagen, leider.
Genau, aber ich finde, bei so einer Session ist es halt ja nochmal was anderes, weil es kann ja auch, durchaus gibt es auch Sessions, wo, wie du ja schon selber gesagt hast, du sitzt manchmal einen Tag nur im Studio, wo du nur Samples kreierst, wo du ja auch nicht immer sagen kannst, dass wenn du nach Hause gehst, hast du heute 10 geile Samples gemacht. Es kann auch sein, dass du halt mal nichts in Anführungsstrichen...
Das können auch 10 geile Samples sein, die nur ich geil finde.
Genau.
So, also diesen Garant, dass das jemand nimmt, den hast du nie.
Und so ist ja mit einer Session theoretisch aber auch.
Ja.
Das kann auch sein, dass der Künstler oder die Künstlerin danach geht und sagt, war cool, aber irgendwie...
Ja gut, natürlich hat natürlich der Künstler bei einer Session kann natürlich schneller mit eingreifen, weil er einfach da ist. Er kann einfach sagen so, ey, okay, ich fühle das gerade nicht, lass lieber nochmal was anderes starten.
Verstehe.
So, da hat er ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr, wo er eingreifen kann, aber letzten Endes ja.
Und die Motivation ist auch einfach größer, weil er die Zeit ja auch nutzen will, die er zahlt.
Ja, genau.
Und dann, dass da was bei rauskommt, was er dann auch benutzen kann.
Ist bei sowas, ist das offen irgendwie? Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne eine Session mit dir machen, sage ich dann, oder wird dann gefragt, okay, keine Ahnung, wie lang soll die gehen oder
ist offen. Also zum Beispiel Länge technisch von bis, also können um 9 anfangen und bis morgens um 4 machen.
Okay, das heißt, ich würde im Prinzip einfach quasi eine Session bei dir buchen.
Genau.
Würde sagen, für mich ist immer ganz schön, erst abends um 22 Uhr anzufangen, weil ich lange schlafe.
So, da denke ich mir immer so, ach schade, aber ich würde es auch machen, ja.
Ja, und dann würden wir dann anfangen, würden dann gucken, wie lange es dauert quasi.
Genau.
Krass. Ja. Und du sagst gerade, ah, schade, weil du auch gerne früher arbeitest.
Ich bin eher der Tagsüberarbeiter, ja. Ich fange lieber früh an,
Krass, okay.
Ist aber doch für Künstler eigentlich eher untypisch.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Also wenn es jetzt Künstler gibt, die sagen, die können nur so und ich habe die Möglichkeit, mit denen Musik zu machen, bin ich natürlich auch nicht, dass ich sage, so, nee, dann mach ich es auf gar keinen Fall. Ich nehme alles mit und ich liebe es, Musik zu machen, deswegen mache ich das alles.
Ja.
Aber wenn ich selber entscheiden kann, wann es losgeht, dann würde ich schon gerne vormittags anfangen.
Geil. Also ich finde es gut, weil ich sage ehrlich, bei mir war es immer so, also auch heute noch teilweise so, ich bin sehr gerne Nachtmensch. Geht jetzt natürlich teilweise nicht mehr.
Aber ich merke es halt bei mir, dass ich nachts manchmal nicht mehr so kreativ bin, aber
echt,
es dauert manchmal länger.
Krass, bei mir war es umgekehrt. Ich war immer nachts
kreativ. Nee, weil das ist so, ich kenne das auch nur, wenn ihr jetzt zum Beispiel ins große Studio gegangen seid, um jetzt die Tracks aufzunehmen fürs Album, dann war das auch eher so, zumindest mal nachmittags.
Ja, aber das war ja nicht mehr wirklich ein kreativer Prozess, sondern das war einfach, man hat einen Job zu tun und man musste den Song fertig machen oder so.
Ja, aber diese ganzen kreativen Prozesse, wie du gerade gesagt hast, die fanden zumindest den Teil, was die Musik angeht, bei dir auf jeden Fall immer nachts statt. Ich bin teilweise eingepinnt dabei.
Ja, also wenn ich das heutzutage so machen würde, wie du es aktuell machst, dann würde mein Arbeitstag wahrscheinlich um 17, 18 Uhr beginnen.
Mhm.
Also jetzt dieser kreative Part. Jetzt nicht Sessions machen, sondern ins Studio gehen und gucken, dass ich heute ein paar schöne Sachen komponiere. Ja. Würde es um 17, 18 Uhr anfangen und würde dann wahrscheinlich um 3 Uhr nachts enden.
Also, ja, ey, wenn du es halt jeden Tag so machst, dann ist es halt dein Biorhythmus am Ende und dann funktioniert es auch.
Ja, genau. So, ja, gut, ja, wenn dann mal ein Künstler kommt, der sagt, ich würde gerne morgen früh um 9 aufnehmen.
Dann wird es nämlich schwierig. Schwierig,
genau. Das ist so. Ja, krass.
Ich glaube, du musst jeder seinen Weg finden.
Ja, ja, klar. Ja, ja. Aber ich finde es gerade interessant zu hören, dass du auch sagst, dass du so eher der Typ dafür bist, dass man das so tagsüber macht und das so, ne, das irgendwie hört man, oder habe ich zumindest eher selten gehört. Also, weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, so diese ganzen kreativen Menschen und diese Musikerinnen, Musiker, so kreativ schaffende Leute sind irgendwie immer gerne
nachts unterwegs.
Ja, oder abends. Also es muss jetzt nicht später abends sein, aber so eher abends und dann vielleicht in die Nacht rein so.
Nee, also bisher muss ich echt sagen, die meisten Sessions waren tatsächlich immer tagsüber.
Das hat sich auch gewandelt, siehst du?
Ja, ja, geht's mir los mit denen. Nein, Spaß. Nein, aber genau. Nee, aber weil du es gerade gesagt hast, was diese Sessions sind ja, so wie du es beschrieben hast, ja auch sehr kreative Prozesse. Also ich finde, das ist ja so.
Ich glaube, das ist eigentlich nur kreativer Prozess. Ja. Also Session ist schon hauptsächlich nur kreativer Prozess.
Ja.
Vom Schreiben bis zum Melodie führen, alles da, das glaube ich, der Hauptanteil ist kreativ. Weil ich sage mal so, der ganze Rest entsteht ja sowieso erst im Nachhinein.
Ja. Genau, das wäre auch noch mal eine Frage. Wie ist denn so, okay, also eine Session, wir sagen mal, die Session fängt an mit, du hast ein paar Samples vorgespielt, wird eins ausgesucht, weil es gefällt.
Ja.
Und dann wird angefangen.
Ja.
Teilweise vom Künstler oder Künstlerin wahrscheinlich, oder wenn auch Writer dabei sind, dann zu schreiben.
Ja.
Sprich Gesangsmelodien oder, ja, also Melodien zu entwickeln, Text zu schreiben und so weiter und so fort. Nebenbei fängst du schon weiter an Beats zu arbeiten wahrscheinlich.
Genau.
Und dann, aber so ein ganzer Song entsteht nicht in der Session, oder?
Doch
schon?
Doch, eigentlich immer.
Der ist dann fertig?
Ja, also, was heißt fertig? Ja, also es sind zumindest...
Das Layout, sagen wir mal.
Genau, das Layout ist fertig, ja, genau. Schon. Okay. Also oft, sehr oft.
Der Feinschliff, der kommt dann später.
Genau, genau.
Okay, weil ich sag ganz ehrlich, so wie ich das bei euch mitbekommen habe, war das ja eher so, da war ein Beat da und dann wurde auf den Beat geschrieben.
Ja. Dann wurde eine sogenannte Demo-Version recorded, also sprich...
Genau, so ist es ja letztens immer noch.
Das passiert in der Session dann wahrscheinlich auch schon, ne? Genau, das heißt, in der Session wird schon ein bisschen so die Demo recorded.
Da wird schon mal grob sortiert, quasi die Takes grob sortiert, was geil ist.
Ja.
Dass man es schon mal mitgeben kann, dann, wenn die Session vorbei ist, dass die Leute es schon mal anhören können. Und ja, und dann halt dieses ganze Feinarbeitszeug passiert alles danach.
Ja, ey, ich muss sagen, es arbeitet ja auch jeder anders, aber bei mir war es ja auch manchmal so, dass, keine Ahnung, wenn wir einen Beat hatten, also ich habe dann manchmal auch 1-2 Tage gebraucht, einfach um halt was zu schreiben.
Mhm.
Und dann hat man sich halt später nochmal getroffen, um dann halt das, was man geschrieben hat, aufzunehmen oder so. Das gibt's auch.
Voll, also gibt's auch zum Beispiel mit Bosca zum Beispiel, da ist es auch zum Großteil so, dass wir wirklich Ideen sammeln, mehr auf Hooks konzentrieren, eine geile Hook zu schreiben und dann, er ist auch eher der Typ, dann zu sagen, okay, ich schreibe jetzt was Geiles und dann treffen wir uns nochmal zum Recorden. Also gibt's natürlich auch.
Genau, das heißt dann, ihr habt quasi so ein bisschen die Grund-Hook-Melodie aufgenommen.
Genau.
Dann hast du ein bisschen Ruhe, um am Beat weiterzuarbeiten oder am Song weiterzuarbeiten und er schreibt seinen Text fertig, kommt dann nochmal zum Aufnehmen. Aber dann ist er eigentlich fertig, ne? Weil wenn er dann seinen Part zum Beispiel...
Ja gut, dann kann man nochmal ein bisschen auf die Parts halt Sachen anpassen.
Genau.
So, ja. Also es ist, glaube ich, immer noch so total unterschiedlich einfach.
Ja. Aber ich finde schon, dass dieses Sessions machen ein bisschen mehr Einzug gehalten hat in die...
Ja, also ich kenn's nur so.
Art der Produktion.
Ich kenn's nur so.
Ja, vielleicht im Hip-Hop.
Ja, ja.
Weil ich glaube, so Sessions, wenn man so, wie du vorhin schon gesagt hast, in die Rockrichtung geht, ich glaube, das ist ja dann auch alles schon so entstanden und vielleicht ist das dann...
Ja, ich glaube, da läuft es gerne, also ich weiß nicht, wie es da abläuft, aber glaube ich, läuft es generell schon ein bisschen anders ab. Das ist ja meistens noch eine Band, die sich dann treffen, die haben dann wahrscheinlich den Song schon 18.000 Mal vorher gespielt und gehen ja dann eher ins Studio zum Recorden, würde ich jetzt behaupten.
Ja, ja, ich habe auch so Sachen gehört, dass dann einer halt dann irgendwie... mal auf die Gitarre rumgeklimpert hat und dann hat er irgendwie eine geile Melodie und dann hat er gleich so Text und dann geht es darüber. Da glaube ich, vielleicht ist es eher so. Aber wie gesagt, also gefühlt, ohne jetzt zu viel Ahnung zu haben, war das früher erst so erster Beat und dann, oder?
Oh, ja.
Also diese Sessions, wobei, habt ihr nicht auch sowas in der Art gemacht, dass ihr dann zumindest zusammen auf dem Beat geschrieben habt?
Ja. Aber der Beat war da. Ja. Also oft war es wirklich so, dass schon ein Beat da war. Mhm. Oder ein Instrumental da war. Selten war es so, dass wir nur auf ein Sample eine Idee hatten und dann...
Oder so parallel entstanden ist. Halt
ja, der Rest parallel entstanden ist. Es war eigentlich oft so, dass der Beat fertig war, ja. Kennt man ja auch... Ja, also keine Ahnung, aber von Künstlern von früher kennt man es ja auch so, dass die... Man hat ja dann auch irgendwie Beat-Pakete verschickt. Also ja, genau. Ordner mit 20 Beats.
Ja.
Dann haben die gesagt, ey, fünf davon
gebrannt.
Sind cool. Die, gebrannt. Fünf davon sind cool. Und dann nehmen die. Und klar, danach machst du auch nochmal was. Dann muss man da nochmal... einen anderen Break setzen oder
ja, genau.
Der Refrain, die Hook ist noch nicht voll genug und so, klar, macht man das, ja. Hat man das auch natürlich gemacht, aber dieses in der Session arbeiten, finde ich, also ich finde es geil auf jeden Fall,
ja.
Dass sich das auch da so ein bisschen sich hinentwickelt hat, aber es war mir so auch so ein bisschen neu,
ja.
Wenn ich das so, als ich das so mitbekommen habe, dass viele, ich sage es einfach mal, junge Produzentinnen und Produzentinnen heutzutage so arbeiten.
Ja.
Ich finde es aber irgendwie auch cool, weil es hat noch ein bisschen mehr von zusammen Musik machen.
Ja, genau.
Weil davor warst du sitzt in einem stillen Kämmerlein, machst einen coolen Beat, der ist fertig, schickst den raus an 10 Leute.
Und hoffst, irgendjemand nimmt
den. Einer nimmt den und sagst, cool, nimm ihn. Und dann hat er vielleicht sogar ein Studio, wo er schon mal aufnehmen kann, schickt dir eine Version und sagt dann, okay, das und das können wir noch vielleicht dran ändern oder so. Ne?
Ja.
Ich finde diese Art der Session schon irgendwie ein bisschen geiler. Und ich glaube aber auch, dass vielleicht das hast du vorhin schon mal kurz angeschnitten, den Stellenwert der Produzentinnen, gibt es leider nicht so viele, gell? Gibt es viele Produzentinnen?
Also ich habe ein Melvies Album zum Beispiel.
Stimmt, Melvies ist ein großer Name.
Lia kennst du noch, mit der habe ich ein paar Bosca-Songs damals gemacht.
Stimmt, es gibt ein paar auf jeden Fall.
Ja, ja.
Genau, aber dass quasi der Stellenwert gewachsen ist.
Ja.
Von den Leuten, die Musik machen.
Ja, auf jeden Fall. Also man sieht es ja schon alleine an Leuten wie Mix und MacLeod, also die ja schon als Künstler dann auch immer mit aufhören, Jumper, A-Sides, so, das sind ja alles, so, die kennt man ja mittlerweile auch.
Ja.
Also ja nicht so, dass man nicht mehr weiß, wer hat den Beat produziert, sondern...
Aber es war eine Zeit lang...
Ja,
so.
Genau.
Also man konnte das rausfinden, wer die Musik gemacht hat oder wer die Komposition gemacht hat oder wer den Beat gemacht hat, Stand meistens im Booklet, genau, wenn man eine CD gekauft hat. Heutzutage steht es auf Spotify bei Mitwirkende, glaube ich.
Oder? Genau, Mitwirkende und auch schon Instagram. Einfach, dass mit erwähnt wirst, dass du einfach mit dastehst. So.
Ja.
Also ich glaube, da ist der...
Und das ist auch passiert, dass das plötzlich, wenn man, das sieht man ja heutzutage öfters mal, wenn man einen Song anschaut, dass quasi der Künstlername da steht, in Klammern der Produzent und dann der Trackname zum Beispiel. Oder vielleicht auch Künstler, Trackname und dann der Produzent. Aber ist ja egal, zumindest wird der Produzent oder die Produzentin auch im schon im Songnamen bei YouTube zum Beispiel schon gezeigt.
Ja.
Finde ich aber einen sehr schönen Schritt, dass das passiert ist.
Ich glaube ja, dass es mittlerweile teilweise auch so ist, dass ein Produzent praktisch den Künstler aufwerten kann. Weißt du, was ich meine? Also dass zum Beispiel, wenn du jetzt ein bisschen unbekannteren Künstler vielleicht hast, der rappt oder singt oder wie auch immer, aber der hat einen bestimmten Producer, dass das dann zumindest, was der heute auch immer wichtig ist, diese Reichweite dann erlangen kann.
Ja, ich glaube eher das, ja.
Ja, und dadurch halt auch das meine ich mit aufwerten, das heißt, dass zumindest dass es mehr stattfindet.
Dass da schon mal mehr Aufmerksamkeit, mehr Fokus
drauf geht.
Ja, oder auch man speziell danach sucht, ne?
Ja.
Also, dass Leute speziell sagen, wir wollen jetzt den Anu haben, der, weiß ich nicht, mindestens einen Track oder unser Album produziert.
Ja.
So, ne, weil man halt gehört oder auch schon in dem Fall gelesen hat,
schon mal irgendwie
für wen, für was du schon was gemacht hast und dass das gut klingt plus vielleicht auch erfolgreich ist und so, dass man sich danach orientiert.
Oder einen gewissen Stil hat, ne?
Oder einen gewissen Stil hat, genau. Ja. Würdest du sagen, dass du einen eigenen Stil hast?
Boah, das schwere Frage, ist eine sehr schwere Frage.
Ja.
Weiß ich nicht. Vielleicht, ja, vielleicht, ich krieg's vielleicht selber gar nicht mit.
Weil als Beispiel, wir nehmen jetzt mal, keine Ahnung, Timbaland zum Beispiel und so.
Ja,
es gab eine Phase, wo du so eigentlich relativ schnell erkannt hast,
dass Timbaland hat man das gemacht.
Ja.
Kann sein. Also wie gesagt, ich krieg's selber bei mir, glaube ich, nicht mit.
Finde ich aber am Ende auch gar nicht so schlimm, weil auf der einen Seite ist es, glaube ich, geil zu wissen oder zu hören zu können, zu sagen, ey krass, das ist wieder ein Beat von dem.
Ja.
Aber andererseits wäre es halt auch, ist es ja eine bestimmte Form von Vielseitigkeit, wenn du...
Ja, ich glaube, dafür ist auch die generelle Musik sehr breit gefächert geworden, um da irgendwie so, weißt du, so oft kann jetzt so ein, irgendjemand will so ein Housebeat haben und dann ist, will er halt so einen richtigen Straßenrap haben, da dann irgendwie zu sagen, ich habe einen Stil, der immer drin ist, vielleicht, ja, aber...
Ja, vielleicht spricht es auch von Qualität, dass man sich halt auf den Künstler einlässt. Ne? Also finde ich auch, dass man halt, wie du sagst, so breit gefächert ist und sagt, okay, wo wollen wir denn hin? Und dann halt, weil wenn du, letztendlich ist es doch so, wenn du immer das gleiche Ding fährst, gut, jetzt lassen wir mal das Thema, aber dann willst du, ja gut, okay, das war halt damals eine Zeit geprägt einfach mit seinen Dings. Aber
war, glaube ich, okay, dass er diesen Weg gefahren ist.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Dass du dann halt irgendwann vielleicht auch langweilig wirst.
Ja.
Oder sowas, ne? Weil du, wenn du dich anpasst und irgendwie immer was Neues kreierst oder so, dann ist es, glaube ich, halt eine gewisse Qualitätssache auch, finde ich.
Ja, finde ich auch. Hast du Vorlieben, was Stimmungen betrifft? Also würdest du sagen, dir liegt jetzt was, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, so einfach stimmungstechnisch so nachdenklich, traurig, düster, eher
also ich glaube, ich bin schon ein großer Fan von Melancholie.
Mhm.
Das mag ich schon sehr und so ein bisschen poppig, finde ich, glaube ich, schon so.
Okay, aber poppig muss ja nicht unbedingt melancholisch sein.
Nee, aber ich glaube, das ist schon meins, was ich so am geilsten finde.
Ja?
Ja. So ein bisschen kitschiger Melancholie-Pop.
Ach so, aber es soll trotzdem melancholisch sein.
Ja, ja.
Okay, stark. Ja, okay. Geil.
Ja, das finde ich cool. Also,
ja, super. Aber ich finde auch, das ist echt schwierig, weil es gibt, also mir selber ist zum Beispiel immer schwer gefallen, ich nenne es jetzt einfach mal so fröhliche Sachen zu komponieren.
Ja, ist, glaube ich, auch schwierig.
Weil es ganz schnell, also ich sag mal, kitschig melancholischer Pop,
ja,
zum Beispiel,
ja,
in meinen Ohren auch immer noch irgendwie geil.
Ja.
Aber kitschig fröhlich klingt ganz schnell so.
Das ist, ich glaube auch, ja, genau. Ich glaube, da ist der Grat sehr schmal zwischen, ja, ja, jetzt wird's zu käsig.
Ja, ja, genau.
Und das ist noch gut.
Ja.
Ja, das ist ja auch immer das Ding, weil ich sag mal, gut, beim Rap ist es noch vielleicht ein bisschen was anderes, aber wenn du so Deutsch und Pop machst, dann bist du ja, da gab es ja eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst in deinen jungen Jahren, aber nee, war das auch früher so, das gab's so gar nicht, weil wenn jemand das gemacht hat, war er Schlager automatisch.
Mhm.
Weißt du, diese ganze Deutsch-Pop, was jetzt wirklich auch sehr, sehr populär ist, populär, aber so diese Richtung, die jetzt auch, was weiß ich, Singer-Songwriter oder Pop, was weiß ich, das ist so, das ist dann irgendwann entstanden und das hat für mich gefühlt, wie gesagt, ich bin da außen vor, aber war das dann, ist es für mich in der Zeit, wo ich es aktiv miterlebt habe, erst gekommen. Also, ne, weil wenn du so Deutsch gemacht hast, entweder war es so Rap oder Rock oder keine Ahnung was, aber wenn es dann so ein bisschen in diese Gesinge reingeht und so weiter, dann musstest du ganz dolle aufpassen, dass es eben nicht in diese Schlagernummer reinrutscht. Weißt du, was ich meine?
Wenn es deutschsprachig ist.
Ja, wenn es deutschsprachig ist, so. Und ja, okay. Dann ja, kamst du erst in diese Pop-Richtung rein, die jetzt sehr, sehr weit verbreitet ist, ja. Und aber das war so, ja, keine Ahnung, da warst du direkt im Fernseher. Ach so, nee, Fernseher hatten wir ja auch. nee, aber weißt du, nee, weißt du, ich meine, okay, es war aber jetzt nicht die Schlagerparade, aber es ist schon so, dass es da gab es schon Grenzen. Ich finde, dass dadurch Kreativität und dass da schon so das Genre entstanden ist, wo man sagen kann, das spaltet sich ab von diesem klassischen Schlager. Für mich gibt es beim Schlager sowieso nur 3 Beats, 5. Vielleicht. Das ist immer dasselbe, so mehr oder weniger Gefühl. Nee, aber weißt du, was ich meine? Das ist so dieses, auch dieses Melodische und so weiter. Ja. Natürlich gab es immer, was weiß ich, Westernhagen, Grönemeyer, Lindenberg oder keine Ahnung. Klar gab es die, aber weißt du, jetzt sag
die
ich
die würden
mal,
nicht steinigen, wenn du die jetzt als Schlager bezeichnest.
Nee, eben nicht.
Ach so.
Ich meine, so, die gab es, okay, schon in der Pop-Richtung, beziehungsweise so, ja, ja, so als eigene Musikrichtung, aber jetzt ist es ja viel breiter gefächert, wo ich sage jetzt einfach so Mark Forster als den, weißt du, so, ja, wo man sagen kann, okay, das kann man jetzt finden, wie man will oder so, aber ja, das ist so dieser, das ist jetzt nicht Schlager, das ist jetzt nicht dieses Deutsche, sondern dass das, dieses Singer-Songwriter oder wie auch immer du das nennen möchtest, dass das für mich gefühlt irgendwann kam. Und nicht, ja, immer schon, seitdem
schon
ich Musik
höre. Hip-hoppige Beats.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist ein bisschen urbaner geworden alles.
Genau, urbaner, genau, ist sehr gut. Ja.
Vielleicht ist es so ein Einpendeln gewesen zwischen diesen krassen Hip-Hop-Part, also für mich ist es tatsächlich wenn ich sage so Hip-Hop, dann ist es natürlich Moses Azad, aber auch so Sammy Deluxe oder sowas, in der Richtung, der so stattgefunden hat. Und dann gab es auf der anderen Seite Schlager und dass sich das dann in der Mitte so eingependelt hat, mit gerade was das Musikalische angeht, wo man sagt, okay, jetzt haben wir aber was, was so dazwischen drin ist. So, ne? Also und ich meine, mittlerweile, ja, mittlerweile ist es ja auch so, dass sehr viele Rapper mit Pop-Artists oder so zusammenarbeiten. Also es ist so ein bisschen salonfähiger geworden und es ist nicht mehr so dieses, wie hast du gesagt, cheesy oder irgendwas, ne? Wo du dann gleich, wenn du jetzt zum Beispiel was Melancholisches, Poppiges machst, dass du gleich irgendwie die Flippers irgendwie hören musst. Oder so. Okay, ich überspitze das, du weißt, was ich meine.
Ja.
Aber ich finde für mich, wenn ich mich zurückerinnere, aktiv in einem gewissen Alter, gab es das nicht so in der Breite, in der Masse, wie, weißt du, was ich meine?
Ja, ich finde auch,
ich glaube auch, dass deutschsprachige Musik damals noch nicht so diesen absoluten Nenns, also ja, wie gesagt, es gab Westernhagen, Herbert Grönemeyer, die es so gemacht haben, aber gerade so viele deutsche Künstler haben, glaube ich, soweit ich mich jetzt daran erinnern kann, dann auch eher englischsprachige Popmusik gemacht.
Genau, guck
mal. So dieses Deutsche kam dann irgendwann viel, viel später.
Ja, ich glaube auch, weil ich habe jetzt noch ein Beispiel, ist zum Beispiel Sarah Connor.
Das passt genau, oder Ivan Katterfeld oder sowas.
Genau.
Die haben ja nur Englisch gesungen.
Genau, und dann hast du dieses Englische und ich glaube, ich nehme jetzt die Sarah Connor und so, die war ja, die hat ja auch wirklich mit Amis dann zusammengearbeitet und so weiter und so fort und hat dann diesen R&B-Pop irgendwas auf Englisch gemacht. Und dann war, glaube ich, war das Sing My Song oder sowas und dann war der Gregor Meile, glaube ich, der hat so gesagt, ey, das, du sing die ja von anderen was, ne? So. Und dann hat sie halt auch auf Deutsch gesungen und es war damals noch so mit Riesenüberschrift Sarah Connors erstmal auf Deutsch und so weiter und so fort. Und der hat ihr gesagt, so, ey, das hört sich richtig gut an und seitdem macht sie ja auch deutsche Musik. So, das heißt, ich will dich eigentlich nur unterstützen in dem, was du sagst. Ja. Man hat sich vielleicht dann doch eher an dem Englischen orientiert, weil man meinte, das funktioniert oder man müsste das in der Richtung machen. Und das Deutsche kam dann tatsächlich erst später. So. Also mein Gefühl.
Ja, und da würde ich auch noch eine Frage stellen. Und zwar, das kannst du mir als junger Produzent sicherlich beantworten.
Ich hoffe.
Findest du nicht auch, dass, weil wir ja gerade so viel über Popmusik gesprochen haben, dass die Elemente in der Popmusik, ich finde, damals konnte man relativ... Ich meine, ich finde es eh bescheuert, in Schubladen zu denken oder auch zu sprechen oder das einzuteilen, aber man hat schon gewisse Unterschiede zwischen, ich nenne es einfach nur so ein paar, keine Ahnung, Techno, House, Rock, Popmusik, Rap, Hip-Hop, R&B, gab es schon hörbare Unterschiede.
Ja.
Und ich finde auch, das ist viel mehr verschwommen. Also genau. Ich höre jetzt auch sehr, sehr viele sowohl deutschsprachige Popmusik als auch trotzdem noch englischsprachige, aber von deutschen Künstlern, in Deutschland lebenden Künstlern, die einfach auch mittlerweile krassen, ich würde schon fast sagen, Hip-Hop-Einfluss haben.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist nicht mehr, ich glaube, das ist nicht mehr so, das muss so und so klingen. Das ist schon alles sehr, sehr verschmolzen ineinander.
Meinst du, da hat man mehr Möglichkeiten, als es vielleicht früher der Fall war? Also wenn man das so vergleicht, weil es
weiß ich nicht, ob man mehr Möglichkeiten hat oder ob man einfach mittlerweile offener ist.
Sich mehr traut, das zu machen. Sich,
ja.
Ja.
Wenn man zum Beispiel so
Nico Santos hört, sag ich
jetzt. Ey, das Beispiel, was ich gerade nehme, der hat einfach bei seinem neuen Song, jetzt willst du ja ganz kurz, zumindest fällt jetzt ein Nerd-Begriff. Das ist einfach ein Drillbeat.
Ich hab den noch gar nicht gehört.
Also kurz für die Leute, die es nicht wissen, also bei Drill setzt man ja das Schlagzeug zum Beispiel in bestimmten...
Ja, die eigentlich ist immer so, die zweite Snare ist immer so ein bisschen versetzt.
Genau. So was. Es ist trotzdem noch ein Viervierteltakt, aber beim normalen Viervierteltakt ist die Snare-Drum oder das Klatschen oder wie auch immer man es nennt, auf der 2 und auf der 4.
Ja.
Und bei Drill ist es so ein bisschen versetzt, plus es klingt alles ein bisschen anders.
Es ist alles so ein bisschen, genau.
Genau. Und das ist so. Und das fand ich auch, aber ich habe, glaube ich, das Gefühl, das ich so ein bisschen dabei habe, ist, dass ja auch die Produzenten zum Beispiel, die solche Musik machen oder die Popmusik machen, auch wenn es jetzt, nehmen wir auch Mark Forster gerne oder so, die das heutzutage produzieren, glaube ich, auch ein, also Hip-Hop hat mittlerweile schon einen krassen Impact, so.
Ja.
Also gerade, also deutschsprachig bei uns auch auf jeden Fall. Und
ich glaube, den meisten würde ich fast behaupten. Ja,
und dass man dann halt denkt, so, okay, warte mal, damit, jetzt, das ist einfach nur eine These, die ich jetzt aufstelle, aber dass man dann zum Beispiel sagt, okay, damit jetzt ein Mark Forster auch cool ist für die Kiddies oder auch ein Nico Santos cool ist für die Kiddies, müssen wir so ein bisschen so klingen, wie eigentlich die Rap-Kollegen klingen, damit wir noch so ein paar von den Kiddies, die eigentlich gerne Rap hören, das vielleicht doch auch cool finden, weil die sagen, oh, das ist ja trotzdem aber ein cooler Beat oder so, weißt du, so ein bisschen nee, dieses...
Ja, wirklich, ja.
Also man orientiert, also ich sag mal so anders, früher hat man sich orientiert, hat man gesagt, okay, ich bin jetzt Hip-Hop- oder Rap-Produzent und ich suche mir ein geiles altes Sample raus,
ja,
mache einen typischen Hip-Hop-Drum-Beat runter und dann habe ich meinen Hip-Hop-Song, ja, fertig. Und dann habe ich eine Stimmung, weil das Sample gibt die Stimmung. Jetzt ist es ein bisschen so, dass es umgekehrt ist manchmal so das Gefühl, ne? dass sich auch sehr, sehr viel am... Ich finde, Hip-Hop ist so so schwer, der Begriff, aber so... Weißt du, wenn man das als Überbegriff nimmt, so dass man sich daran orientiert, so ein bisschen auch, weißt du, dass auch plötzlich, und auch das ist ja, was Tobi gesagt hat, dass dann plötzlich auch es viel mehr Fusionen und Zusammenarbeit gibt zwischen Künstlern, die sonst, ja, vielleicht vor ein paar Jahren oder so nie zusammen Musik gemacht hätten.
Ja, zwischen Künstlern und ich glaube auch zwischen Künstlern und Produzenten.
Auch das, genau.
Ja. Ja. Also ich glaube, selbst die sind einfach offener mittlerweile für, ich mach mal sowas, ich gehe mit, genau, denen ins Studio und dies, das. Ja. Ich glaube, auch schon alleine deswegen vermischt sich das einfach viel, viel mehr.
Ja.
Ja, weil es einfach salonfähiger geworden, genau, ist, weil früher war ja Hip-Hop-Rap eher so eine Sparte.
Ja.
Ne? Das heißt, du bist in Bomb gegangen oder was weiß ich, da hast du immer deine, so, und mittlerweile ist es ja auch so, dass viel als Hip-Hop bezeichnet wird, was man vielleicht gar nicht für...
Was nicht unbedingt so irgendwie Hip-Hop, also so Hip-Hop-Element, so prägnante Hip-Hop-Elemente, ja, drin hat, trotzdem irgendwie damit reinzählt.
Ja, nehmen wir jetzt mal Apache zum Beispiel, ne?
Ja.
Ist für mich schon auch ein Rapper, klar.
Ja.
Aber der macht ja auch viele, ich sage, um das jetzt irgendwie so benennen zu müssen, aber der macht ja auch viele Sachen, die dann mit Gesang sind und dann, oder Nina Chuba oder sowas, wo man dann sagt, okay, ist das eigentlich noch...
Ja, so Synthwave, 80s Pop und sowas.
Ja, genau, das ist ja dann eher, ja, wieder die,
ich
Frage.
Ich finde, es ist einfach, man könnte keinen Stempel, also ist ja auch eh nicht cool, einen Stempel drauf zu drücken. Nee, aber man, wenn man wollen würde, wäre es sauschwer, einen Stempel drauf zu drücken, ja, weil damals war es ja bei uns auch so, guck mal, es gab damals zum Beispiel, weiß ich nicht, das Miami Bass. So, das war ja auch irgendwie eine Form von Hip-Hop, weil die auch drauf gerappt haben, aber es hat, aber so, wenn du Miami Bass gemacht hast, hat das schon alles relativ gleich geklungen.
Mhm.
Wenn du jetzt, Tobi hat gerade Apache als Beispiel genommen, der hat mal einen normalen Beat, sag ich jetzt einfach mal so, der eher in die Rap-Richtung geht, dann hat er aber plötzlich wieder was völlig poppig klingt oder auch fast schon hausig von der Geschwindigkeit. Dings, Boska hat ja auch manchmal ganz gern sowas ausprobiert,
ja,
hat auch mal
gesagt, ja, ja, ne? Ja.
Und das, aber das finde ich geil, so dass es halt.
Ich mag es halt auch, also ich finde es halt auch geil, dass es nicht mehr so der, also dass man halt so viel ausprobiert auch,
ja,
und genau, einfach so viele Facetten zeigt. Und ich meine, Apache ist halt auch ein kranker Künstler, ich meine, der,
ja,
nailt halt auch die Dinger einfach. Also es klingt halt immer irgendwie klingt es immer geil, egal was der macht.
Ja.
Ich meine, dass es halt so verschwimmt, ne? Dass man halt auch das nicht mehr automatisch in eine Ecke schieben kann.
Genau. So. Du kannst nicht in
den Blatt stecken. Jetzt muss ich nochmal zurückgehen zu Nico Santos jetzt zum Beispiel.
Ja.
Weil der ja auch viel auf Englisch macht und das klingt ja für meine...
Ich glaube, er macht auch nur Englisch, oder?
Ja gut, es war ja gerade wieder Sing My Song
gewesen. Ja gut, ne? Da hat er auch, ja,
auf Deutsch gesungen. Ja. Deshalb vermische ich das vielleicht. Ja. Aber das ist genau das Ding. Das klingt ja auch total international. Also das ist ja auch,
ja,
was, wo man sagt, okay, krass, was der auf die Beine stellt. So, aber trotzdem ist es so, dass du, glaube ich, dass die Möglichkeiten oder die Hemmschwelle, ich möchte es mal so nennen, dass die Hemmschwelle, was auf Deutsch zu machen, was nicht automatisch irgendwie in irgendeine Schlager-Hip-Hop-Richtung gedrängt wird, dass es einfacher geworden ist.
Mhm. Ich glaube auch, dass es mehr angenommen wird mittlerweile. Ich glaube, ja, also ohne das jetzt natürlich zu wissen, dass es mittlerweile schwieriger ist, als Deutscher mit englischer Musik erfolgreich zu werden, als wenn du deutsche Musik machst.
Mhm. Ja.
Also ich kenne mittlerweile kaum noch, außer Nico Santos, Lena Meyer Landrut, die Englisch singen, gibt es nur noch sehr wenige, die das machen, oder? Also,
ja, wäre ich bei dir.
Wüsste ich,
ja,
jetzt, mir würde spontan jetzt nicht noch jemand einfallen.
Ja, ja, ich glaube auch. Also das ist auf jeden Fall salonfähiger geworden.
Ja, früher gefühlt musste man das so machen.
Ja.
Wenn man diese Art von, das ist das, was ich meine, ne? Wenn du früher so Popmusik machen musst, dann musstest du es irgendwie auf Englisch machen, um nicht dann in diese Schlagerrichtung zu rutschen.
Nicht nur das, ich glaube aber auch, dass einfach dadurch, dass es nicht so erfolgreich war, wie es heute ist, auch Leute gesagt haben, sei es jetzt, weiß ich nicht, ja, Plattenfirma, Management, die gesagt haben so, hey, nee, das wird nichts mit Deutsch hier. Weißt du so?
Ja, stimmt. Das haben wir jetzt noch gar nicht betrachtet, weil ich kenne das ja auch von euch von der Richtung, ne, dass man auch teilweise wirklich fremdbestimmt war, was man machen sollte, damit es funktioniert. Ne? Und kann ich mir schon vorstellen, dass die Industrie, nämlich jetzt mal als Überbegriff, dann gesagt hat so, nee, Deutsch, das funktioniert nicht. Und dann hat es halt irgendwann irgendjemand gemacht. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, wer damit angefangen hat, aber...
Wüsste ich jetzt auch nicht.
Wo man dann sagt...
ich wüsste nicht, ich könnte nicht mal den Zeitraum nennen, wann das so den Umschwung hatte.
Deshalb habe ich das auch so beschrieben, so in meinem bewussten Zeitraum irgendwann ist
es... Ist es einfach so passiert.
Genau, weil zum Beispiel jetzt... Als Steve jetzt, sage ich noch mal, so aktiv war in den Charts... Na gut,
doch, man kann es kurz...
War das aber nicht so alltäglich?
Nee, also aber Xavier Naidoo hat schon ein bisschen Grundstein dafür gelegt, glaube ich jetzt mal so als Künstler, wenn man
ihn nennen kann. So. Ja, okay. würde ich, glaube ich, unterschreiben. Ich glaube, das stimmt.
Weil das war ja auch schon so eine Mischung, so die Musik war schon trotzdem noch so ein bisschen R&B, Hip-Hop-lastiger so.
Ja.
Aber er hat Deutsch gesungen und da hat man so, das war vielleicht so der Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, so okay,
ja,
geht, funktioniert auch.
Ja, aber nochmal um das, ne, ich weiß, das hörst du nicht gerne, aber bei euch, also Rapsoul wurde ja auch öfter vorgeworfen, in Anführungszeichen, dass das auch eher Pop ist.
Ja.
Ne, siehst du, und das sind so Sachen, und da gab es ja
noch... Ich trotzdem gerne.
Ja, nee, aber da gibt es halt auch noch, andere, die, nein,
ach so,
die zu, die zu der Zeit dann so in die Richtung gegangen sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr das auch geebnet habt, aber das ist so dieses, wobei, wenn ich jetzt Xavier Naidoo, bin ich auf jeden Fall bei euch. Die Sache ist nur die, dass ich glaube, dass zum Beispiel Pop und Rap und Hip-Hop, dass das gut funktioniert, aber ich glaube, was noch schwierig ist, ist tatsächlich R&B auf Deutsch.
Ja.
Ja, glaube ich auch.
Weil jetzt, ich habe jetzt die gut, bis das jetzt rauskommt, dauert einen Moment, aber die neue Caesar-Single, ne, ist okay, glaube ich, heißt es. Glaube ich. Sorry, wenn es nicht so ist, ich gucke gleich nochmal nach. Nee, aber das ist sowas, wo man dann sagt wieder, okay, das oder Roller oder so, ne, wo du sagst, okay, davon, das ist noch nicht so ganz drin, finde ich. Oder würdest du mir widersprechen? Also wenn du diese Pop, Hip-Hop-Rap-Geschichte nimmst, ja, aber R&B...
R&B ist, glaube ich, immer, also deutsche R&B ist, glaube ich, immer noch ein bisschen Nische.
Ja, ein bisschen auch gefährlich, weil das dann wieder so, aber ja.
Aber was dann ist ja, du? Aber dann, das, was wir am Ende jetzt gerade machen, ist ja dann auch wieder quasi in der Schublade.
Ja, deswegen habe ich das jetzt auch so vorsichtig gesagt, weil ich jetzt nicht sicher bin, ob es wirklich so ist, aber also gefühlt würde ich sagen, ja. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht.
Ich würde es auch, genau, also wenn man es wirklich so einteilen möchte in Schubladen, dann ist es, aber dann am Ende, wenn man es jetzt ein bisschen offener lassen will, würde ich
extra jetzt
machen. Ja, hast du super gemacht. Würde ich sagen, kannst du ja am Ende auch sagen, dass naja, ein Apache dann auch ein bisschen R&B macht, so, ne?
Ja,
ich weiß jetzt nicht, ob man, je nachdem, wie wir es jetzt einordnen oder in welche Schublade wir es konkret stellen, ist
auch schwer. Ich finde, den kann man nicht einordnen. Ja.
Oder dann, okay, nehmen wir Jamule. Der singt relativ viel, sind aber dann doch eher sehr moderne, hip-hoppige Beats, singt aber mehr, als dass er rappt.
Ja.
Sollte eigentlich mehr rappen, meiner Meinung nach. Also nicht, weil das andere schlecht ist, sondern ich finde die Kombi noch geiler, wenn er...
Ja, der ist auch krank einfach.
Ja, aber er könnte noch ein bisschen, weil er auch gut rappt, könnte er noch ein bisschen mehr rappen.
Ja.
Aber das hat ja schon dann einen R&B-Touch, finde ich so.
Ja, so ein bisschen, weil so teilweise auch so Beats so ein bisschen...
Genau.
Timbaland-mäßig angehaucht sind.
Ja, ist schwer. Aber ich finde
es wirklich schwer, sehr schwer.
Ja, okay, dann beiß ich nochmal runter. Also ich bin da leider auch nicht so ganz drin, aber dann würde ich mal sagen, nenn mir doch mal einen deutschen R&B-Künstler. So, genau. Ist schwer.
Ja, also, klar, aber wenn du jetzt anfängst mit einordnen, dann musst du ja auch überlegen, okay, aber wo ordnet man dann den Rest dann ein? Was ist denn dann zum Beispiel Apache? Was ist es denn? Du hast gerade gesagt, gut, klar, ist ein Rapper, weil er rappt. Okay, genau, ist ein Rockstar.
Das ist ein Rockstar. Genau, wir haben Befehl auch.
Wenn er
Das hat dann was auch noch mit dem Charakter zu tun und mit der mit dem.
Aber weißt du, was ich meine? Diese wenn man es jetzt unbedingt einordnen möchte in der Schublade, gibt es einige Künstlerinnen und Künstler, wo es relativ einfach geht.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Weil es am Ende ist es bei den meisten Protagonisten, auch zum Beispiel für die du arbeitest, dann am Ende doch noch Rap.
Ja.
Auch wenn da mal gesungen wird oder etwas melodischer an die Sache rangegangen wird oder auch mal eine gesungene Hook, gesungene
Rap. Weil der Beat ein bisschen poppig ist, aber im Kern bleibt
es genau, Rap. Genau, ja. Aber am Ende ist es dann, würde man auch den Künstler, die Künstlerin eher in die Rap-Schublade stecken. Ja. Wobei ich jetzt dann, ja.
Ja, aber guck mal. Für mich ist es so tatsächlich Savior, wie er früher war.
Ja.
So, das Ding, 3P, das war tatsächlich, für mich ist es so praktisch der Ursprung, sag ich mal, von dieser Nummer. So, keine Ahnung, angefangen mit Sabrina-Album und so weiter, wo er halt dann mitgesungen hat. Und so, aber so dieses R&B, gut, ich steck da nicht drin, aber jetzt zum Beispiel, nehmen wir es nochmal. Gut, ich sage jetzt mal einen relativ streitbaren Charakter, Manuelsen zum Beispiel. Mhm. Ist für mich, wenn er singt, halt auch harter R&B-Künstler. Mhm. So, ja? Ich meine, er kann auch rappen, aber das meine ich halt, wo du sagst, so, dass du wirklich einen hast, der, also wenn er singt, das ist für mich, das ist so dieses Englische auf Deutsch, aber da ist es, wo es für mich funktioniert, auch wenn es vielleicht für die Masse zu wenig funktioniert oder so, aber weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich will was anderes fragen. Anu, was würdest du? Du bist jetzt ein paar Jährchen jünger, aber dazu, weil dann komme ich gleich auf diese Frage. Was würdest du als R&B bezeichnen aus dem amerikanischen Bereich zum Beispiel? Nur so ein, zwei Beispiele, dass wir so diese Schublade mal kurz ein bisschen eingrenzen können. Also für mich war, oder für uns war es damals zum Beispiel, wenn jetzt, keine Ahnung, Ja Rule was mit Jennifer Lopez gemacht hat zum Beispiel.
Das also ich sag dir ganz ehrlich, für mich fing das mit Aaliyah an.
Oder Aaliyah, genau.
Aaliyah hätte ich jetzt auch gesagt.
Gut, genau, okay, dann war das,
das also für war mich war das Sängerin. Tatsächlich. Ja. Das war für mich der Beginn von...
Ein, okay, dann gab es ab und zu mal ein Rap-Feature.
Ja, klar, logisch. So. Aber für mich war dieses... R&B-mäßig, die für mich jetzt sofort kommen, waren die...
Okay, jetzt kommt meine Frage. Dann haben wir uns ja geeinigt. Jetzt kommt meine Frage an euch beide. Gibt es denn überhaupt noch... Weil dann brauchen wir nämlich gar nicht drüber reden, dass es in Deutschland schwer ist, Fuß zu fassen. Gibt es in Amerika überhaupt noch?
Ich glaube, wenn man so...
Ja, ich würde
sagen, ich würde schon sagen, so gerade so Chris Brown, glaube ich, macht viel R&B. Den würde ich schon mehr so Richtung R&B schieben.
Aber auch die oder Usher meinetwegen.
Oder Usher.
Ja, aber die haben auch viel auf Housebeats zu singen.
Ja, voll. Die sind auch
R&B oder was ist das dann?
Ja, dann
ist es dann Pop.
Ja, das ist genau das Gleiche. Es ist überall dasselbe eigentlich.
Genau. Und das meinte ich vorhin mit dem, wenn wir jetzt zurück ins Deutsche gehen, wenn du dann einen Apache nimmst, der auf ein Housebeat singt.
Ja.
Was ist es dann?
Ja.
Würde aber Apache auf einen R&B-artigen Song singen, dann ist es R&B, so, weißt du? Oder wie Tobi gesagt hat, wenn es ein Manuelsen ist, der auf einen eher ein bisschen Hip-Hop-Rap-ähnlichen Beat rappt, dann ist er ein Rapper oder dann ist es Rap. Wenn aber er mal einen Song nur singt, dann wäre es eigentlich R&B. So. Das, aber ich glaube tatsächlich...
Ja, vielleicht gibt es diese reinen Sachen. Ich meine, also, ganz ehrlich, bei mir... Früher Aaliyah, TLC, Boyz II Men und sowas. Es war halt.
Aber Boyz II Men war schon fast wieder Soul. Oder ist eher unter Soul und R&B okay, gelaufen.
Wir jetzt verhaken uns aber.
Genau. Ich finde, lass uns doch dabei bleiben. So. Lass uns doch auf diese. Man kann es heutzutage noch schwerer in Schubladen stecken.
Ja, auf jeden Fall.
Was auch gut ist. Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass man sagt, okay.
Nein.
Abgelehnt.
Dass man sagt, okay, pass auf, jetzt nehmen wir noch, weil wir gerne drüber geredet haben, jetzt in Apache.
Ja.
Dass man sagt, okay, ist die Frage, wo hat er seine Wurzeln oder sowas, weißt du?
Mhm.
Wenn man sagt, wo kommt der her und so weiter. Und wenn man sich die ersten, also wie ich ihn kennengelernt habe, hier Brot nach Hause oder wie auch immer, keine Ahnung, so diese Nummern, wo man sagt, wo kommt der Künstler her? Oder so. Aber wie gesagt, das ist mittlerweile, wie sagt man so schön, genreübergreifend. Ne?
Genau.
Also das ist wirklich sowas, wo man das nicht mehr, sollten wir auch nicht machen, das haben wir jetzt erst mal extra gemacht, ne, um das mal einfach mal so ein bisschen darzustellen, finde ich, weil macht man immer gerne, ich weiß noch, wir haben einen Freund, der hat jetzt erklärt, dass hier das Peter Fox Lied irgendwie so eine ganz neue Musikrichtung ist, die aus Afrika kommt und sowas. Also,
ja, hab ich auch schon mal gehört, aber ich weiß.
Neue, ich habe den Namen vergessen.
Ja, ich habe auch den Namen vergessen.
Soll irgendwas Neues sein. Ich habe dann echt da versucht zu sitzen und zu sagen, okay, also ich nehme das an, was du sagst, aber ich habe es nicht verstanden.
Nee.
Also, weil es ist irgendwie, klingt es trotzdem halt, wie es schon immer geklungen
hat. Ja, aber die Sache ist vielleicht die, das ist vielleicht bezeichnet dafür, dass nämlich dadurch, dass alles so verschwimmt oder so Hybriden sind oder keine Ahnung, dass dafür dann wieder neue Musikrichtungen erfunden werden müssen, weil es eben nicht mehr passt. Weil man diese Schublade nicht mehr bedienen kann. Weil man eine
neue Schublade haben will, genau.
Deswegen vielleicht. Genau. Also,
Man sucht diese eine Schublade, die noch niemand geöffnet hat.
Ja, man ist doch so. Ich meine, ganz ehrlich, man hat dann irgendwas, weil irgendwie ist der Drang anscheinend da, um das irgendwo reinzuziehen. Die ganzen, würde ich halt eher so in die Reggae-Nummer schieben. Ja. Und dann kommt auf einmal 187 eine Straßenbande mit Raf Camor um die Ecke und dann ist es auf einmal Afro-Trap oder sowas. Weißt du, so, wo du sagst, okay, habe ich vorher noch nie gehört. Und ich habe tatsächlich im Nachhinein dann erst gecheckt, dass die Franzosen das irgendwie so gemacht haben, ne, so dass es da irgendwie anscheinend herkommt. Aber wo man sagt, okay.
Ja, aber Drill und so, das ist ja auch so. Oder Trap, das ist ja alles so irgendwie. Es kam was ein bisschen neu sich anhört, ein bisschen anders ist als das, was man sonst so kennt, und dann tut man ja schon irgendwie wieder einen Stempel draufdrücken, indem man da einen neuen Namen gibt. So.
Ja, weißt du, was ich meine? Also, irgendwie ist das Verlangen nach Schubladen dann doch.
Das ist doch irgendwie da, leider, ja. Mittlerweile beantworte ich ganz gerne Fragen, wenn jemand mich fragt, was hörst du denn gerne für Musik oder was machst du denn gerne für Musik, wenn ich noch was mache, dann sage ich einfach immer nur das, also beim Machen einmal das einfach, worauf ich Bock habe.
Ja.
Also was ich selber geil finde.
Ja.
Und beim Hören ist es ähnlich. Einfach,
ja, genau.
Wenn es gute Musik ist, ist es geil. Es ist egal, ob es in eine Schublade passt oder nicht.
Ich könnte auch den Stil an Musik, die ich höre, nicht in eine. Also ich könnte es. Es ist so breit gefächert.
Aber theoretisch bist du noch, was du machst, oder? Also ich meine, klar, du bist schon
voll.
Ein bisschen eher so. Ich würde jetzt auch mal sagen, du bist schon eher auch im Hip-Hop-Rap
verwurzelt.
Verwurzelt schon.
Ja, aber ich glaube, ich habe schon eher einen Hang mehr zu poppischen Sachen.
Ja?
Ja.
Weil du es geiler findest oder weil es auch irgendwie...
Ja, weil ich es einfach, weil ich es persönlich einfach, also ich mag es einfach.
Okay,
also
einfach privat eher.
Ja, yeah, voll. Also, nein. Da wieder nicht, da höre ich einfach alles gerne.
Ja, okay.
So, das ist wirklich sehr schwer.
Aber es ist doch geil, dass es dich dann dazu auch beflügelt, auch in deinem Produzentendasein.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist halt irgendwie auch das Geile an dieser ganzen Nummer, dass du halt im Grunde mittlerweile so frei bist, einfach so. Es ist halt nicht irgendwie an was gekoppelt, das muss so und so sein, sondern du kannst halt einfach irgendwie alles machen.
Ja,
ich glaube, das ist wirklich das, um das jetzt nochmal aufzugreifen, das hat sich gewandelt. Ich nehme jetzt nochmal hier das Rap-Soul als Beispiel, ne? Weil, ich sag mal so, die haben in den Charts stattgefunden, also praktisch da, wo Pop und so weiter stattfindet. Und es war damals so, dass was man Hip-Hop-Rap war, das dann eher so ein bisschen verschmäht, ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber es war halt so, es war halt nicht dieses Underground-Ding, wofür das damals stand, sondern es war was anderes. Und dementsprechend wart ihr eure eigene Schublade oder keine Ahnung was, ihr wart auch so schon zwischen zwei Welten gefangen, mehr oder weniger? Nee?
Doch, ja.
Ja, und dementsprechend heute ist es halt eigentlich egal. Und ich glaube auch, dass wir vielleicht das jetzt hier so gemacht haben, aber ich glaube, dass tatsächlich die Hörer heutzutage und Hörerinnen einfach, denen ist egal. Ne? So, es ist nicht mehr so dieses, wir müssen hier dieses Hip-Hop-Ding hören, sondern die hören einfach das,
was denen gefällt. Wenn es ein guter Song ist, ist ein guter Song.
Ich glaube tatsächlich, und jetzt kommen wir wieder in eine ganz andere Nummer, dass das ganz andere Grundlagen hat, wie sich Musik bewegt und wie verbreitet und wie was gehört wird, weil ich tatsächlich dran glaube, dass auch heutzutage viel Musik gehört wird, weil sie gehört wird. Verstehst du, was ich meine?
Oder weil sie gut ist.
Ja, nee.
Oder weil sie Anklang findet.
Genau, also ich finde mir jetzt nochmal als Beispiel von Freunde von Niemand, also ich tatsächlich war das auch das erste Album bei mir, Vincent. Also,
ach krass, okay.
Also es ist so, bin natürlich auch mit Frankfurt Rap und Deutsch Rap aufgewachsen, beziehungsweise, also bei mir war es, ne, das RAP, so, das war so unsere Generation, ne, so, und Azad kam dann danach und dann alles Mögliche, was dann so passiert ist, diese ganze Geschichte haben wir ja auch schon in diversen Folgen schon mal aufgearbeitet. Und für mich war damals, ich glaube, es gab einen Artikel in der Rundschau, den ich gelesen habe, über einen André. Und dann habe ich gesagt, oh, wer ist der Kerl? Und dann habe ich mir, das war aktuell dann Vincent, und dann habe ich mir das reingezogen, und das hat mich auch wie bei dir übertrieben geflasht, weil diese epischen Beats, ich sag episch, weil ich hab's dann Steve, der kannte es auch nicht damals, habe ich ihm gezeigt, habe gemeint, so, hör dir das mal an.
So groß.
Das ist brutal, genau. Ja. Das ist so, das ist eine Kathedrale des Raps. So, ja, ich weiß, ich versuche das irgendwie in Worte zu fassen.
Aber, ja, stimmt schon.
Und gerade dieses Vincent-Album ist so, wie soll ich sagen, es ist so groß, was die Musik angeht. Es ist so, es füllt den Raum aus, ja. Es ist so nicht dieses typische Rap, bum bum oder keine Ahnung was, so, sondern es ist einfach so das trägt dich einfach, ne? Das ist so, du bist direkt in einer Stimmung, wenn du das hörst. Und ich habe daraufhin natürlich rückwirkend hier König ohne Krone alles abgefeiert, was da kam, ja, und auch was danach kam.
Ja.
So, aber das war für mich tatsächlich auch das erste Ding. Und das war für mich dann wieder was ganz anderes, nochmal auch in diesem Frankfurt Rap Ding eine ganz neue Nummer. Aber wie gesagt, also und Freunde von niemand, korrigiere mich bitte, aber das ist für mich, das ist sowas tatsächlich auch in diesem ganzen Deutsch-Rap-Kosmos, was es ist einzigartig für sich selbst. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die jetzt einzigartig sind, weil es keinen anderen gibt, der so seinen eigenen Film fährt.
Das gibt's natürlich auch. Ich weiß, was du meinst.
Du weißt, aber das ist einzigartig in dem Sinne, dass die ihren Film fahren.
Ja.
Und dass sie ihr Ding machen und vom Sound her und von dem gefühlt, was dahinter steckt. Und wie gesagt, wir hatten ja auch schon ein paar die Möglichkeit, dankenswerterweise, dass wir die Jungs auch ein bisschen näher kennenlernen konnten und Jahrhunderthalle und keine Ahnung was, ja. Dass es so eine ganz eigene Dynamik hat.
Ja.
Und dass die halt nicht unbedingt links und rechts gucken und sagen, so müssen wir das machen oder so. Die machen halt auch, was sie Bock haben. Und dann kommt halt mal hier ein Drillbeat, dann kommt mal das, dann kommt vielleicht der Boska mit wie hieß es? Fighting Hessisch oder so? Wie hieß es?
Ja.
Das Ding ist, habe ich von Boska damals gesagt, das war so die letzte CD, die ich mir tatsächlich bestellt habe.
Ja.
Das sind so Sachen, so ein bisschen anders, aber so auf ihre eigenen Weise so. Und das ist in der heutigen Zeit dann wieder so, dass man nicht nur mit diesem, jetzt muss man das im Rap schon sagen, was gab es früher gar nicht, aber dieses Mainstreamige ist, was jetzt so krass gehört wird, was, und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, was ich eben gesagt habe, was meiner Meinung nach sehr viel auch mit der Vermarktung, sozialen Medien und so weiter zu tun hat. Was sich da so ein bisschen ausklammert, was ich halt gut finde, weil viele Sachen so krass durch die Decke gehen, weil, das ist wahrscheinlich in jeder Generation gleich, aber wo man sagt, okay, pass auf, ich höre mir das an und sag so manche Dinge, und da stehe ich auch dazu, manche Sachen gefallen mir, sind cool, manche Sachen, wo ich sage so, okay, das habe ich schon 1000 Mal gehört, aber die gehen so durch die Decke, dass ich das nicht nachvollziehen kann, weil ich sage, das letzte Lied war genauso oder so, weißt du, so in diese Richtung. Und deshalb ist das, was ich, diese These, die ich eben aufgestellt habe, zu sagen, okay, es geht nicht nur darum, Musik zu machen und irgendwie anzukommen, sondern dass das dann ganz viel drumrum auch zu tun hat.
Ja.
Ich nenne es jetzt mal Hype oder Internet-Hype oder was auch immer, wo man sagt, okay, das passiert ganz viel drumrum und durch diese sozialen Medien bist du näher dran an den Leuten und so weiter und so fort, und das sind so ganze Konstrukte. Ich habe auch öfter schon mal über Sheeran David geredet, weißt du, ich sag immer, man kann halten von ihr, was man will, aber die hat halt ein Produkt geschaffen, was irgendwie funktioniert, was halt einfach groß rum ist. Also ich respektiere das sehr, ja, ob musikalisch das jetzt mein Ding ist oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt, so kann man sich das anhören, aber es wäre jetzt nicht meine favorisierte Musik, die ich mir jeden Tag reinziehe, aber das Ganze, wie sie das so aufgebaut hat, was sie wahrscheinlich auch nicht alleine aufgebaut hat, und dass ganz viele Leute dahinter stecken und auch, sag ich mal so, ein gewisses Know-how, Maschine, Marketing irgendwie damit da schwingt. Und das ist genau das, was heute meiner Meinung nach auch sehr viel ausmacht, um erfolgreich zu sein. Ja? Also ich sag mal so, Freunde von Niemand funktioniert für mich mit dieser sehr, sehr loyalen Hörerschaft.
Ja.
Mit diesem, ich würde es fast sagen, mit diesem Lebensgefühl-Ding, mit einer gewissen Verbindung. Das hat der André selber hier gesagt. Er hat gesagt, er hat es eigentlich so gesagt, so, eigentlich müsste man ein großes Konzert in Frankfurt machen, weil alle anderen Konzerte sind cool, aber wenn man diesen Vega Freunde von Niemand Vibe spüren will, muss man nach Frankfurt kommen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist genau der Punkt, ne? Also das will ich jetzt sagen. Ja. Und die anderen Sachen sind so, die funktionieren und wie gesagt, ich will das nicht in Abrede stellen, aber das ist so dieses viel drumrum. Ich habe das schon auch mit dem Effe schon mal drüber gespielt. Ich vergleiche das aber so ein bisschen mit Wrestling von früher, wo so eine Geschichte und mittlerweile haben wir diese ganzen Beef, Twitch, dies, das drumherum Kram, was eigentlich gar nicht mit der Musik zu tun hat in erster Linie, aber was dann teilweise nicht für mich nicht nachvollziehbar ist, wenn wir hier donnerstags dann sitzen und uns die neuen Videos angucken und sagen so, okay, wir gucken um 12:30 und hat der schon 50.000, 123.000 Klicks und sonst irgendwas. Verstehe ich alles nicht, aber und dann höre ich mir die Musik an und ich höre sie mir anders an als, oder wir hören sie uns anders an als andere vielleicht und dann höre ich mir den Text an und sage mir so, okay, cooles Lied irgendwie, vielleicht, so vom Beat und musikalisch und so, aber wenn du dann in die Inhalte gehst, dann denke ich mir so, okay, da hat er sich jetzt nicht ein Bein ausgerissen, um irgendwas auf die Beine zu stellen, weißt du, was ich meine? Und das ist so, ich höre mir zum Beispiel lieber einen Takt an, wo halt jeder Satz krass ist, irgendwie gefühlt, anstatt wenn ich fünfmal höre, ich kaufe mir Lamborghini oder weißt du, was ich meine?
Ja, so. Voll.
Aber die Jugend total darauf abfährt, weil das irgendwie stattfindet. Wie gesagt, ich will es gar nicht negativ besetzen. Ich mache das für mich. So, jeder macht das für sich, guckt sich raus, was ihm gefällt. Und du weißt, wir haben sehr viel darüber schon gesprochen und wir haben mit Timey drüber gesprochen, warum es jetzt nicht mehr drei Strophen sind und nur zwei, und ich fand es immer so ein bisschen absurd, aber er hat es mir erklärt, dass mir das auch wieder plausibel erschien, so, dass das halt einfach eine andere Zeit ist, und er hat gesagt, was soll ich eine dritte Strophe schreiben, wenn ich noch zwei alles gesagt habe oder so, weißt du?
Also, genau.
Ja,
genau.
Deshalb, dann habe ich das auch verstanden, vorher habe ich das so ein bisschen verteufelt, wo ich mich dann wieder zurücknehmen musste, aber das sind so Sachen, die muss man halt, ich glaube, das ist auch so eine Generationsfrage, muss man dann halt irgendwie verstehen. Yeah. Aber es ist halt so, dass für mich gefühlt sich sehr viel gleich anhört. Und da sind wir wieder am Punkt, das hat Sido, glaube ich, mal gesagt, dass viele ihren Businessplan haben, bevor sie das erste Lied aufgenommen haben. So in der Richtung.
Yeah.
Weißt du, was ich meine?
Yeah.
Und das finde ich persönlich im Bereich der Musik total schade. Weil für mich ist das ein... Ist es ein künstlerischer Prozess, ein kreativer Prozess? Ich habe das bei den Jungs mitbekommen, ob man jetzt sagt Pop oder sonst irgendwas. Es war immer emotional, es war immer persönlich. Und das, und ich will nicht sagen allgemein, aber ich finde, das ist teilweise gerade bei den sehr angesagten Künstlern, ist es so ein bisschen verloren gegangen. Weil es so, ich sag mal, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so Hochglanznummern sind. Ich will es nicht absprechen, weil jetzt, ich sag jetzt mal so, weil du es gesagt hast vorhin, Jamule, ja, du hast so ein bisschen was, das bedient, aber dann hast du aber wieder Sachen drin, wo du sagst, okay, das ist cool, weil das ist dann doch wieder persönlicher oder das ist mal ein bisschen witziger oder sonst irgendwas oder so. Und das ist halt so für mich die Schwierigkeit, das irgendwie einschätzen zu können, aber ich glaube tatsächlich, dass es halt, meiner Meinung nach, und jetzt kann man mich verfluchen oder nicht, aber teilweise die Musik nicht mehr im Vordergrund steht. Weißt du, was ich meine? Sondern, dass teilweise bei diesen ganzen Internet, Instagram, TikTok, irgendwas, YouTube, dann vielleicht, gut, vielleicht sind es, da haben wir auch schon drüber gesprochen, die anderen Möglichkeiten, schnellere Sachen rauszubringen und so weiter und so fort.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen.
Ja, ich habe jetzt lange genug geredet, aber weißt du, was ich meine? Dass da einfach zu viel Business oder Kalkül oder vielleicht auch der Druck dahinter steckt, wieder was schnell zu releasen oder sowas, dass dann, und das meine ich wirklich nicht böse, aber dass dann manchmal die Qualität vom Inhalt, von der Tiefe vielleicht verloren geht bei dem einen oder anderen, auch nicht bei allen Liedern vielleicht,
ne?
Aber weißt du, was ich meine? Sondern, dass da viele Sachen, also ich glaube, wenn man sich mal 2 Stunden hinsetzen würde und mal eine Playlist machen würde mit Liedern, dass man glaube ich locker 50 Lieder hinkriegt, stelle ich jetzt mal die These auf, wo der Inhalt identisch ist. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das ist, also, wir haben es immer gesagt, es gibt auch so, ne, da gibt es einen Vega, der behandelt das gleiche Thema, aber auf eine andere Art und Weise dann wieder. Mhm. Oder wen ich auch immer sehr gerne nehme, ist der Hannibal. Der Hannibal benutzt auch immer diese Geld machen und so weiter und so fort, aber auf eine eigene Art und Weise, wo ich dann sage, okay, das nimmt mich dann mit, anstatt dann wieder, keine Ahnung, ein Video in Dubai oder vor den dicken Autos. Okay, ich habe jetzt genug.
Aber ja, ich
gerne einfach deine Meinung dazu hören, weil das ist, ob dann die Musik heutzutage, zumindest bei diesen ganzen, die so durch die Decke gehen, ob das manchmal vielleicht sogar schon ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil man auch diesen Druck hat, mit dem ganzen Geschehen mithalten zu müssen.
Boah, ist halt schwierig. Also es ist auf jeden Fall wesentlich schnelllebiger geworden, das stimmt schon. Also ich glaube so, ein gutes Beispiel war, war letzte Woche mit Taimi im Studio und wollte den Beat zeigen, weil ich schon irgendwie, ich fand den Beat krank. Ich konnte nicht mal mehr sagen, wie der Künstler ist. Ich hatte das nur gehört und dann waren aber schon neues Release und der war einfach weg. Und ich wusste weder, wie der Song hieß, noch wie der Künstler hieß. Und ich konnte dieses Ding einfach nicht mehr zeigen, weil das schon einfach wieder abgeschlossen war. So, ich glaube, das ist einfach schon ein Riesenproblem, dass es einfach schon so sehr schnelllebig ist, diese ganze Nummer. Und dann man natürlich auch ein bisschen mithalten muss. Aber ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass die Musik da ein bisschen im Hintergrund gerät. Vielleicht, bei manchen vielleicht schon. Aber es ist natürlich auch immer so eine Sache von den Künstlern generell im Studio, wenn die im Studio sind, die finden das halt geil einfach. Und für die ist das halt in dem Moment alles. Mhm. Und wenn die das dann halt rausbringen, ist es für die halt Kunst. Und dann...
Ich finde es cool, das zu hören, weil das ist ja so ein bisschen, ich bin ja im Endeffekt nur Konsument.
Ja.
Ja. Und wenn du jetzt, sag ich mal, so an der Quelle sitzt, ne, im Entstehungsprozess, und dann sagst du, nee, das ist schon so, gut, aber wie gesagt, du bist ja auch hauptsächlich dann mit Künstlern unterwegs, die ich dafür auch schätze, dass die so sind, wie sie sind. Ne? Aber dass das auch schon dahinter steckt, ist okay, weil... Jetzt nochmal zu Rapsoul, ne? Die haben ja auch ihre Lieder gemacht und ihr praktisch ihr Leben darin verarbeitet und dann kam halt irgendwann halt auch von der Plattenfirma industriemäßig, so wollt ihr nicht mal in der Richtung was machen, in der Richtung was machen. Das war noch in einer anderen Nummer, aber dass man heute zum Beispiel sagt, das war jetzt, was du vorhin gesagt hast mit den Drillbeats, ne? Zum Beispiel, wo dann auf einmal, ich sag mal so, für mich, wenn, und ich habe keine Ahnung, aber ist so für mich ein deutscher Drillbeats-Künstler, ist jetzt für mich Luciano. Mhm. Ja, das ist für mich so der Inbegriff dieses Drillbeats. Mhm. Dann hat zum Beispiel Azad irgendwie ein Drill-Album rausgebracht, wo ich nachvollziehen kann, dass er es gemacht hat. Aber für mich war das von meiner Musik her halt nicht so mein Lieblingsalbum, weil ich halt lieber die anderen Sachen höre, so in ihm. So, und das ist genau das, wo man dann, also da würde ich das ja gar nicht unterstellen, aber... wo man dann sagt, okay, es funktioniert was und jetzt gehe ich in die Richtung, mach das auch so. Weil, ich sag mal so, Steve und ich sind da so zwei Spezialisten, wir gucken uns dann die Videos an und dann gibt's da auf Instagram so eine Seite, Freitags, wie heißt die?
Freitag 0 Uhr.
Freitag 0 Uhr. Mhm. So, und da hast du 10 Seiten und 80-90% kenne ich nicht.
Ja, geht mir auch genauso.
Ja, aber das ist genau das Ding, wo ich dann sage, okay. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, es sind ganz andere Voraussetzungen, du hast ganz andere Möglichkeiten.
Genau, du hast
einfach,
auf
Biber laufen,
du musst eigentlich, im Grunde genommen musst du nicht mal wissen, wie das funktioniert. Du kannst, also eigentlich kann jeder einen Song auf Spotify hochladen, ohne dafür ein großes Know-how zu haben. So, ich glaube, das ist halt einfach diese Möglichkeit, das zu machen, ist halt so einfach geworden. Was auf der einen Seite natürlich geil ist, dass es halt so einfach geht und auf der anderen Seite natürlich auch viel dabei rumkommt, was man vielleicht jetzt nicht unbedingt. Also was einem persönlich jetzt nicht gefällt. Natürlich gibt es trotzdem halt unfassbar viele Leute, die sagen, ey, das ist ultra geil, das ist genau meine Mucke.
Ich mach's ja auch persönlich an uns fest.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist, glaube ich, einfach so ein Generationsding. So, es gibt für mich mittlerweile auch viele Songs, die ich anhöre und wo ich mir denke, so, das ist... Also mich persönlich catcht es überhaupt nicht. Dafür catcht es halt aber 20 Millionen andere Leute, die das halt absolut abfeiern.
Ja. Aber das war für mich auch ein Prozess, das zu verstehen, dass ich das an mir jetzt selber liegt. Oder an uns. Ja. Oder Steve. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben ja auch immer gesagt, wir dürfen dann auch sagen, das ist nicht unser Ding.
Find ja, voll, ist ja auch in Ordnung. Auch dazu, ne? Ist ja auch in Ordnung. Also ich meine, bei mir ist, wie gesagt, ist ja bei mir mittlerweile auch so. Es gibt Leute hören Musik an, damit kann ich halt nichts anfangen.
Oh, da dreht sich bei mir eine Frage auf.
Bin gespannt.
Weil ich kenne das, ne? Ja, habe ich auch schon mal gehört. So, wie ist denn das? Weil es ist nun mal. Deine Arbeit.
Mhm.
Beats zu machen, aufzunehmen, produzieren und so weiter und so fort. Wie ist denn das bei dir? Musstest du schon mal was machen, was dir keinen Bock gemacht hat oder wo du so gesagt hast, das ist nicht mein Ding, aber weil es meine Arbeit ist, ziehe ich das durch?
Ich glaube
tatsächlich. Ohne Namen zu nennen.
Ja, oder nee, aber ich glaube tatsächlich noch nicht. Nee. Also wirklich noch nie. Also ich mag erstmal alles, was ich liebe, es einfach zu machen. So, und irgendwie findet man. dadurch, dass es halt, um nochmal von Anfang zu kommen, immer dieses Session-Ding ist, so ist es ja sowieso immer so ein Kompromiss-Ding aus allen Leuten, die da halt dran teilhaben. Von daher würde ich jetzt, also vielleicht war es auch schon so und ich erinnere mich jetzt einfach nicht mehr dran, aber ich glaube tatsächlich, dass ich noch nie das Gefühl hatte, dass ich irgendwas gemacht habe, wo ich gesagt habe, das finde ich nicht geil.
Ja, weil das kann ja durchaus möglich sein, ne?
Ich mein, ja, ey, wäre sicherlich, klar. Ich glaube, umso mehr man macht, umso mehr tritt die Wahrscheinlichkeit auf, dass man Sachen macht, die man halt überhaupt nicht geil findet. Klar gibt es Sachen, die ich geiler finde, die ich gemacht habe, und Sachen, die ich halt
logisch
dann im Nachhinein betrachtet, in dem Moment halt obergeil fand und danach mir gedacht habe, okay, geht.
Ja, aber immerhin, das ist ja, ich meine, ist ja auch für dich gut,
ja,
sag ich mal, ne?
Aber ich glaube, ich hatte noch nie eine Session, wo ich gesagt habe, nee.
Aber ich glaube, darauf, ja, anders gefragt, wird ja auch so ein bisschen geachtet wahrscheinlich, dass man dich nicht für eine Session bucht oder in eine Session setzt mit jemandem, wo man im Voraus schon wüsste, so, das wird nicht, also nicht, das wird nicht, sondern das ist jetzt schwer, wie ich es formulieren soll, warte mal. Ich kann mir vorstellen, dass das, anders gesagt, wenn du jetzt nicht eine Session machen würdest, wo du mit einem Künstler oder Künstlerin zusammensitzt und mit vielleicht noch Songwritern und so und man zusammen was kreiert, ist man ja immer dabei und tut ja automatisch was von sich selbst, was man gut findet oder gerne macht, wie du es ja tust, mit einfließen.
Genau, lässt. Genau.
So, deswegen ist das auf jeden Fall schon mal ja ein großer Vorteil.
Ja.
Aber ich glaube, wenn du jetzt, was Tobi vielleicht meint, ist, wenn man jetzt nur, sag ich jetzt mal so ein bisschen Audio-Engineer ist, was bedeutet, es kommt einfach jemand in dein Studio, sagt, hi, nimm mich bitte auf, dafür kriegst du jetzt Geld, ich bin jetzt 5 Stunden hier, ich nehme jetzt meinen Song auf, ich habe einen Beat mitgebracht,
das ist was anderes, ja, glaube ich, das kann was anderes sein. Ja,
ich glaube, dass dein Vorteil ist, dass du immer ein Teil von dir
mitbringst. Genau, ich kann immer ein bisschen
dahinter stehen kannst.
Ja, voll,
ja, du kriegst ja nichts raus, was du selber nicht cool findest.
Genau, also du würdest
beziehungsweise habe ich, oder anders gesagt, ich hätte die Möglichkeit, wenn mir irgendwas nicht gefällt, halt habe ich halt die Möglichkeit einzugreifen, aktiv einzugreifen, zu sagen, so, das muss ich schon mal ändern.
Ja.
Oder das mache ich nicht.
Ja.
Hart gesagt jetzt so, ne?
Genau, jetzt hart gesagt, ja.
So, das kann ich nicht spielen.
Ja.
Oder du sagst halt einfach so, komm, ey, das hört sich nicht so gut an, wollen wir es nicht mal so oder so ausprobieren?
Ja.
Dann hast du ja in dem Moment, weil ja die Leute mit dir sind und ja auch wissen, was du, sag ich jetzt mal, kannst oder deine Kreativität schätzen, hast du ja auch viel mehr Mitspracherecht beziehungsweise viel mehr Einfluss darauf, es in eine Richtung zu lenken, die dir selber dann auch gefällt.
Ja, genau.
Oder wo du sagen kannst, da kannst du dahinter stehen.
Ja.
Aber ich glaube, wenn du quasi anders, ich will jetzt nicht, man muss jetzt nicht unbedingt diesen Studio-Audio-Ingenieur-Typ nehmen, das kann ja auch sein, dass es ein Gitarrist ist, der einfach super Gitarre spielen kann, der wird irgendwo hingebucht, weil er gut Gitarre spielen kann, das heißt, kannst du bitte das spielen. Klar gibt es bestimmt auch Leute, die sagen, nee, so eine Scheiße spiele ich nicht. Oder nee, da möchte ich nicht Teil davon sein. Mhm. Aber es kann auch sein, wenn jemand sagt, so, wir zahlen dir das aber sehr gut, setzt er sich hin und sagt, ja, dann spiele ich es halt jetzt. Mhm. So gut ich kann, weil ich halt ein guter Gitarrist, also weil ich das Handwerk quasi gut beherrsche, mache ich das halt. Geh wieder, mein Name taucht nirgendwo auf, ich habe aber Geld verdient und ist alles okay. Das ist schon noch was anderes. Also es ist ja so dieses, auch ein Unterschied, glaube ich, zwischen ob das dann irgendwie ein Auftrag abarbeiten ist, weißt du, so, also oder nehmen wir jetzt einen Maler, so, da kommt der, wenn seine Lieblingsfarbe nicht rosa ist, aber jemand bestellt ihn und sagt, mal mir bitte mein komplettes Haus
dann und die Wohnung halt rosa.
Und er sagt, hey, wenn der Preis stimmt,
ne, ich meine, du machst es ja hauptberuflich, ne?
Ja.
So, und deshalb hat für mich die Frage so auch, kann ja sein. Aber
ja, klar, aber ich glaube, das ist
für mich logisch, wenn man sagt, okay, du hast so viel Einfluss drauf, weil es dein Zeug ist, was damit verarbeitet wird, dass du da dabei bist und aber
Steve, deswegen möchte ich ganz kurz, warte, vergesst es nicht, was du sagen wolltest, deswegen möchte ich diesen Maler nochmal kurz als Beispiel nehmen. Es ist nämlich ein Unterschied zwischen, du wirst irgendwo hingerufen und das heißt, okay, hallo, was habe ich zu tun? Ja, bitte streichen Sie mein Haus und inklusive alle Räume rosa.
Mhm.
Kannst du zwar sagen, ach, rosa ist jetzt nicht meine Farbe, aber okay, keine Ahnung, gib 10.000 Euro dafür, mache ich. So. Aber du wirst ja theoretisch nicht gerufen, und es wird nicht gesagt, mach jetzt bitte das und das, sondern du wirst gebucht für eine Session.
Um gemeinsam irgendeinen kreativen Prozess
hinzusetzen. Genau, sagen, du bist Teil des Prozesses.
Genau.
Um wieder auf den Maler zurückzukommen, wenn man den ruft und sagt, hi, ich habe hier ein Haus, das ist komplett weiß,
ja,
haben sie eine Idee, was wir machen könnten. Ja. Dann kann der Maler sagen, ich würde das vielleicht so machen, das vielleicht so. Und dann sagt er, ja, okay, den Teil von ihrer Idee finde ich gut.
Genau.
Können wir aber trotzdem vielleicht das Bad wenigstens rosa machen.
Ja. Ich habe meine 5 Farben dabei.
Genau. Ja, genau. Dann sagt er, okay, ja gut, das Bad kriegen wir rosa hin.
Rest mache ich.
Genau, das können wir machen. Ja, was willst du fragen?
Genau, Steve, in deiner Karriere musstest du schon mal sagen.
Ich bin gar nicht Gast hier heute, aber ja, was?
Was? Die Sache ist ja die, dass ihr mit euren, dass ihr da ja im selben Business unterwegs zumindest gewesen seid in deinem Fall. Oder nicht mehr so aktiv wie früher. Aber musstest du schon mal was machen, wo du keinen Bock drauf hattest in deiner aktiven Zeit?
Ja. Also ja.
Danke.
Ja. Willst du auch ein Beispiel wissen? Nee, also es gibt natürlich, wenn man... es kommt immer darauf an, wie man was macht und warum man was macht. Und natürlich gab es auch schon Situationen, wo ich sagen musste, ich musste halt irgendwie jemanden aufnehmen. Mhm. Und dann mache ich das halt, weil das bezahlt ist und das quasi... da sind wir wieder beim Handwerker, weil das halt dann quasi das Handwerk benutzt wird. Also ich bin der Handwerker, der das ausführen kann. Derjenige, der kommt, der kann es halt nicht. Der sagt, können wir das bitte machen? Dann sage ich, ja, mache ich. So. Ja. Ich find den Boden hässlich, aber ich lege dir den gerne in deine Wohnung.
Ich meine auch in deiner Rapsuits.
Ach, auch in der? Ja, natürlich gab es auch mal Auftritte, wo ich sage, boah, das hätte man sich sparen können. Oder da will ich... Boah, muss das jetzt sein? Müssen wir da hin? Müssen wir das machen? Gab es bestimmt, ja. Und es gab auch... Oder keine Ahnung, oder auch mal die eine oder andere Fernsehsendung, wo man halt hingeht und sagt, ja, man muss es halt machen, weil es halt irgendwie Teil Werbung ist.
Irgendwie dazugehört, Werbung.
Ja, und irgendwie dazugehört und ja, sich selbst zu promoten. Ja, du musst auf Toilette, Tobi. Nee, du willst Eis holen, gell? Ja, mach doch.
Nee, ich will ja hören, ob du was...
Ach so,
willst du mal einen Song, den du aufgenommen hast, den du...
Ob es einen Song gab, boah. Nee, so richtig nicht, weil wir da auch zum Glück kann ich auch dann ein bisschen wie beim Anu anschließen mit dem, wir haben ja unsere Texte selber geschrieben. Das heißt, am Ende das, was wir geschrieben haben, war ja trotzdem auch so geschrieben, wie wir es selber schreiben wollten. Aber natürlich gibt's Songs, ich kann auch hinter allem stehen, was ich gemacht habe oder was wir gemacht haben, aber es gibt auch den einen oder anderen Song, wo ich sage, ja, gibt bessere.
So. Ja, würde ich heute anders machen, so
oder mäßig. Würde ich heute anders machen. Oder vielleicht auch nicht machen. Ja, willst du
noch was fragen? Das beste Beispiel ist ja da, das werde ich auch später nochmal nehmen, das Lied von Neo, ne? Vision. Also, mit Vega zusammen jetzt, wo er das aufgenommen hat und dann gesagt hat, das war ein cooler Song, aber ich bin jetzt weiter in meinem Leben.
Ja.
Und ich möchte ihn nochmal neu machen. Weil ich jetzt ihn anders machen würde.
Das ist eh ein unfassbar lustiges Beispiel, weil ich mit ihm ja quasi den Song zuerst. Das Beispiel ist sehr gut. Ich bin nach Berlin gekommen und habe mit ihm quasi. Er hatte schon immer vorgehabt, das nochmal neu zu machen. Und dann haben wir den quasi, habe ich den produziert. Mhm. Er hat darauf gerappt. Wir haben das den nächsten Tag angehört, haben gesagt, okay, der Beat ist es auf gar keinen Fall. Haben uns den nächsten Tag hingesetzt, haben den nochmal komplett neu gemacht. Er hat alles nochmal eingerappt. Dann hatten wir so gesagt, okay, ist cool, waren immer noch nicht so auf 100%, aber haben gesagt, so okay, ist ganz geil. Und dann hieß es, wird eine Single. Und dann haben wir gesagt, also habe ich schon so gesagt, so bei dem Beat weiß ich nicht, ob das eine Single wird. Und Effe, der den ja dann quasi nochmal so ein bisschen in die Hand genommen hat und neu gemacht hat, hat genau das Gleiche gesagt und hat den dann quasi nochmal dahin gebracht, wo er jetzt ist. Wo wir dann alle gesagt haben, okay, das ist so ist schon geil.
Siehst du, aber ich finde das auch, ich muss ja ganz ehrlich sagen, bevor ich jetzt Eis hole.
Ja.
Aber... ich finde es halt auch cool, diese Entscheidung zu sagen, ich mache das so.
Ja.
Weißt du, sozusagen, das war cool, jetzt möchte ich es aber nochmal neu, weil ich es gerne nochmal anders erzählen will. So. Das finde ich halt von...
Ja, aber ich glaube, das gibt es öfters. Ja, wir können ja zu zweit weiterreden, Tobi. Bis später. Ja. aber ich glaube, das gibt es ja öfters. So, das hat man ja schon auch von anderen Künstlerinnen und Künstlern mal gehört, dass die sagen so, ey, ich war da mit dem, den Song gab es schon so ähnlich, war nicht zufrieden.
Ich glaube, so, ne? Zufrieden ist bei dem nicht das richtige Wort. Ich glaube, Nico hat einfach gesagt, also für Nico war es, glaube ich, einfach, dass der Song, den fand er immer geil.
Mhm.
Und er hatte aber, glaube ich, einfach nicht diese Aufmerksamkeit, die er gerne sich gewünscht hätte.
Okay, weil
er
hat so sich dann
quasi, genau, und hat sich dann quasi gesagt, so, ey, das ist sowieso jetzt gerade alles neu, was passiert. Mhm. Und irgendwie die Vision, die ich hatte, haben sie so bewahrheitet. Jetzt geht's halt irgendwie nächster Step. Mach quasi nochmal so ein Remake, sag ich mal, von dem Song. Ich glaube, das ist so eher die Geschichte dahinter.
Okay, aber da habe ich es gerade richtig verstanden. Das heißt, F hat dann nochmal so, weiß ich nicht, co-produziert, sagt man das?
Ja, der hat, glaube ich, bei dem Song schon viel neu gemacht.
Ja?
Ja. Aber hat es auch geil gemacht.
Ja, okay, ich wusste das tatsächlich gar nicht. Bei dem Song wusste ich nicht, ja. dass ihr da, ich sage es trotzdem mal, ihr beide da quasi als ja. Produzenten zusammengearbeitet ja. habt.
Genau.
Ich dachte tatsächlich, das wäre komplett. Das wusste ich gar nicht, dass der F da überhaupt seine Finger im Spiel hatte. Ich
dachte, ja, also die vorhergehende Version klang auf jeden Fall ganz anders.
Okay, ja. Krass. Okay. Aber ist es da, wie ist denn das zum Beispiel so mit wie sagt man dazu? Ist das, also unter Künstlerinnen und Künstlern gibt es ja oft so ein bisschen Konkurrenz.
Mhm.
Spiegelt sich ja aktuell auch sehr, sehr stark wieder, gerade im Hip-Hop-Bereich mit irgendwelchen, wie Tobi schon gesagt hat, mit irgendwelchen Twitch-Geschichten mhm. oder irgendwelchen Ansagen auf Instagram, auf YouTube, sonst was. Ist das unter Produzentinnen und Produzenten auch so?
Das bestimmt.
Ja.
Kann ich mir vorstellen. Ich bin halt so gar nicht der Mensch dafür.
Okay.
Also ich denke mir halt immer so, ich denke halt immer so songmäßig.
Mhm.
So, wenn da am Ende 20 Produzenten drüber gehen und der Song am Ende halt einfach geil, geil, geil ist und ja. das die Aufmerksamkeit bekommt, dann
alles gut.
Let's so. Do it. Ja.
Ja. Also es wäre nicht.
Also es wäre natürlich schön am Ende des Tages, wenn irgendwas, was ich irgendwann mal gemacht habe, natürlich da noch yeah. sich wiederfindet. Das wäre schon geil, aber letzten Endes bin ich da relativ, also yeah. eigentlich total offen, was das angeht.
Also wenn es am Ende so ist, von sag ich jetzt mal, von weißem Blatt bis fertig produziert, eigentlich war alles dir, so sagen wir es einfach zu 100%. Yeah. Und am Ende ist nur noch, keine Ahnung, irgendwie eine Geige drin, die du mal gespielt hast.
Ja.
Würdest du aber auch sagen, wenn es dem Song dient und der Song trotzdem dann am Ende geil ist, ist alles cool so.
Ja. Also wenn alle happy sind am Ende des Tages, bin ich da auch.
Ja.
Also ich bin da wirklich so richtig offen für.
Ja. Aber ist cool. Also, Also ich kenne jetzt, ich weiß jetzt auch nicht, also ich glaube so richtig Produzenten-Beef gab's hat man den Link bekommen. Ist aber, glaube ich, die Aufmerksamkeit nicht so krass.
Ja, drauf. Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich,
aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, also ich muss auch dazu sagen, dass ich will jetzt auch nicht immer, Tobi kommt immer mal wieder zurück mit dem Beispiel, ist jetzt auch nicht schlimm, aber immer wieder so über meine oder unsere Vergangenheit sprechen. Aber tatsächlich war es bei mir auch eine Zeit lang so, ich habe ja sehr, sehr viel am Anfang, also für uns komplett gemacht. Und dann später gab es natürlich auch, dass von anderen Produzenten, Teams oder Produzenten mal was kam. Und da hat es für mich einen Moment gedauert zu sagen, cool, weil ich auch wenn der Song geil geworden ist, natürlich war ich bei mir war es so, ich war halt zwischen den Stühlen, also ich habe halt einmal quasi die Musik gemacht, aber ich habe ja selber war ja selber auch noch quasi derjenige, der dann irgendwie einen Text drauf schreibt und auch auf der Bühne steht,
ja.
und da war es natürlich immer so ein bisschen schwierig zu sagen, so boah, der Song ist geil, aber wäre geiler gewesen, wenn ich auch den Beat gemacht hätte, weißt du, das war schon ein bisschen schwierig am Anfang zu sagen, wenn dann die Kollegen ankommen und sagen, guck mal, der Beat von XY ist aber geil oder ist nicht geiler als deiner, aber der ist geil, zu sagen, also klar, ich höre sowas und sage, ja, okay, stimmt, der ist gut.
Mhm.
Aber ich habe trotzdem manchmal so gedacht, so, fuck, so, warum habe ich den nicht gemacht? Oder weißt du, warum?
Ja gut, die Frage stellt man sich oft, schade, warum ich den Beat nicht gemacht habe, ist ja logisch. Aber das hatte ich nie tatsächlich.
Aber ich finde es gut. Das ist gerade dieser Gedanke zu sagen, wenn es dem Song dient oder quasi
dem
großen Ganzen am Ende dient und ich Teil davon bin, bin ich immer noch Teil davon.
Ja.
Das habe ich zum Beispiel früher auch gesagt. Mir hätte es auch gereicht, wenn ich einfach nur der Drummer von Tokyo Hotel gewesen wäre.
Ja, voll.
Ich hätte nicht der sein müssen, der vorne steht. Ja. So ist alles gut.
Genau. Also das ist halt für mich immer wichtig, so irgendwie, so man ist halt am Ende trotzdem Teil davon gewesen, dass diese Song überhaupt entstanden ist, also ohne dieses Ganze, wie es mal angefangen hat, wäre der halt nie entstanden, so und was dann hinten raus passiert, wenn dann halt der noch was macht und der noch was macht und am Ende ist es halt einfach ein kranker Song, dann geil, let's go.
Ich glaube, das ist eine gute Frage.
Endlich. Endlich mal eine gute Frage.
Okay, pass auf. Welchen Song wenn du ihn hörst, würdest du sagen, das wäre der, wo du sagst, boah, den hätte ich gerne so produziert.
Boah, da gibt's.
Also als Beispiel aus textlicher Sicht würde ich jetzt sagen, wenn wir jetzt einen Rapper hier hätten, würde ich ihn fragen, welchen Song hättest du gerne geschrieben? In deinem Fall würde ich jetzt fragen, du hörst einen Song und sagst, boah, der ist so krass, den hätte ich gerne produziert.
Boah, da gibt's viele. Ich finde zum Beispiel viele Beats von Bezazian.
Mhm.
Finde ich krank.
Macht also viel für Haftbefehl, ne?
Ja, ja. Genau. Der macht kranke Beats, gerade 069.
Ja. Brutal, ja.
Also das sind zum Beispiel so ein Ding, so, wo ich mir so denke, boah, hätte ich das gemacht, wäre geil.
Mhm.
Aber er ist halt einfach perfekt, so wie er ist.
Ja. Genau, ich wollte auch nicht, ich meine jetzt nicht unbedingt, dass du das besser machst, sondern einfach so dieses, man hört den, denkt sich so, pff. Also bei mir gibt's auch so Beispiele, so, wenn ich damals so, manche Timbaland-Sachen gehört habe, ich auch krass, wie hat der das gemacht? Ich
wollte gerade, Timbaland wäre auch ein Beispiel.
So, wie hat der das gemacht? Sowas hätte ich auch gerne mal gemacht. Genau. So. Wahrscheinlich gibt's, wenn man jetzt andere Leute fragt, auch Leute, die sagen würden, boah, wenn, aber der und der Song, den du gemacht hast für den und den Künstler, der ist doch auch so krass.
Ja.
In der Wahrnehmung von den Leuten.
Ja.
Aber in deiner eigenen Wahrnehmung ist es ja,
ist immer anders.
Ist es ja immer anders. Ja, deswegen hat es mich interessiert, wenn du andere Sachen hörst von anderen, quasi, sind ja keine Konkurrenten, sondern wie nennt man das?
Mit
Kollegen, genau. Von Kollegen, wo du sagst, boah, der ist so krass, das hätte ich gerne gemacht.
Ja.
So.
Ja,
besser. Okay, 069 von
Hafen genau, auf jeden das, Fall. Ich weiß nicht mal, wer der Produzent ist, aber viele Sachen von Schmidt finde ich krank produziert, weil das halt so sehr special klingt. So, ich finde Paula Hartmann Beats finde ich sehr, sehr krank. Die sind auch sehr, sehr speziell, sehr besonders. Da gibt es schon einige.
Wollen wir ein bisschen, ich weiß nicht, wenn du nicht willst, musst du es nicht tun, aber ich glaube, es würde schon ein paar interessieren, so was du so gemacht hast in deinem Werdegang.
Was ich so gemacht habe, ich habe zum Beispiel das letzte Face-Album fast komplett gemacht.
Ja.
Bis auf 3 Songs.
Ja.
Oder 4 Songs, ich weiß es gar nicht. Habe jetzt für das Bosca-Album, was kommt, einige Sachen gemacht. Eins schon draußen auch, Wofür ich atme, mit Franzi. Da können die Leute gerne nochmal reinhören.
Ja.
Das kommt auf die Playlist.
Wir haben ja nachher noch eine kleine Playlist, da können wir ein paar Sachen draufsetzen auf jeden Fall. Wir können auch ein paar Sachen verlinken. Wenn du magst, kannst du uns natürlich auch gerne nochmal einfach ein paar Links schicken zu zum Beispiel Videos, wo du die Musik gemacht hast oder sonst was. Dann können wir das in die Shownotes reinhauen. Dann, wenn Leute da irgendwie Bock haben zu suchen, dann können die das anklicken. Okay, Face. Wobei Face ja auch so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob das Wort experimentell vielleicht falsch ist an der Stelle, aber der war auch immer sehr, sehr, ein sehr großer Freund davon, einfach mal Dinge auszuprobieren.
Ja, voll.
Was auch sehr cool war. Ich meine,
ganz ehrlich, das ist Face, Bosca oder auch selbst Vega, oder?
Ja, ich finde eigentlich, ich würde es auch nicht unbedingt auf Face,
Nein, das wollte ich auch nicht.
Ja,
voll. Weil du gerade über ihn gesprochen hast, sein Album war auch schon sehr, wo man jetzt, wenn man jetzt so ein eingefleischter Einbahnstraßendenkender Typ ist, sagt, nee, das ist aber jetzt nicht so, wie ich mir, weißt du, wie ich es mir eigentlich vorstelle, sondern es ist so, ging ein bisschen links rechts, aber es war irgendwie trotzdem erfrischend, finde ich jetzt so, als jemand, der ein bisschen
erfrischend, sagt auch einer nur am bestimmten Alter.
Was erfrischend sagt man erst ab einem bestimmten Alter. Ja, okay, Face, ja. Was haben wir noch so ein bisschen auf deiner Landkarte.
Es kommt halt viel jetzt erst, ne?
Kommt erst viel, okay.
Für Nico-Album habe ich einiges gemacht. Kommt jetzt am 14.07. glaube ich.
Dann. 14. Doch, wenn man das hört, ist schon draußen.
Ja, genau.
Okay?
Der Song mit Montes zusammen. Jetzt bin ich mit Timey gerade viel im Studio, viel Sachen machen. Ja, schon ein paar Songs für Bosca gemacht.
Schenk, aber es ist viel aus dem,
ich sage jetzt
mal Dunstkreis, auch wenn das Wort eigentlich so schlecht
ist. Ja, es ist schon noch viel so in dem Kreis,
ja. Aber sind da Pläne irgendwie auch nochmal so ein bisschen, weiß ich nicht. Oder aktuell bist du ausgelastet genug, indem dein Management, sag ich mal, dich quasi für die, in Anführungsstrichen, ihr eigenen.
Nee, ich habe auch Sessions mit anderen.
Okay.
Auch viel Sessions mit anderen.
Ja.
Also gerade Timey ist ja nicht mehr.
Stimmt.
FON, der ist ja quasi jetzt auch nicht mehr, der ist auch eher
alleine. Also alleine hätte ich auch scheiße an, aber
ja. Alleine ist jetzt kein Prinzip, aber ja.
Das ist aber beim Cashmore, oder
nicht? Weiß ich jetzt gar nicht.
Wüsste ich jetzt auch nicht. Bevor wir gefährliches Halbwissen.
Genau, bevor gefährliches Halbwissen verbreitet wird.
Ja, aber es ist trotzdem so ein bisschen schon noch so der Kreis, der so da drum ist.
Also
du hast jetzt noch nicht so. Weiß ich nicht, mir fällt jetzt auch kein Künstler ein, wo man sagt, so, wo es so ganz anders hingeht. Weißt du, was jetzt so.
Ja, nee, Camp es sind halt viel Künstler oder Sessions mit anderen Leuten, die halt jetzt eher so Newcomer sind, die jetzt vielleicht noch nicht viel released haben oder halt anfangen zu releasen.
Da würde mich noch interessieren. Einfach um das Konstrukt auch nochmal so ein bisschen zu verstehen von dem. Vor allem von dem Label plus aber auch Management und dann aber auch mit den Künstlern, die da ja sind. Ist es dann tatsächlich auch so, dass, weil du ja bist ja quasi eigenständiger Künstler im Sinne von Beatproduzent, der diesen Managementvertrag hat und einen Verlagsvertrag hat. Bedeutet, wenn jetzt ein Künstler aus deinem oder aus dem Camp, Freunde von jemand kommt, wird trotzdem quasi eine Session bei dir gebucht.
Ja, die bezahlen die aber nicht.
Ah, genau, okay. Das.
Ja, die bezahlen nur die Beats.
Okay.
Also Boska bezahlt keine Tagesgage. Oder an André oder an Nico.
Genau, okay. Das heißt, die aus dem Camp sind.
Ja, ja.
Das ist quasi dann gemeinsame Studioarbeit.
Genau.
Und wenn es, genau, und der Rest ist quasi über das Management gemacht.
Ja.
Dass dann halt, jetzt wenn du jetzt von Newcomerinnen und Newcomern sprichst, die werden dann halt quasi ja. ganz normal für genau. ich sag jetzt mal, eine Tagesgage dann ja. Eingebucht. Okay. Interessantes Konzept. Also ich ist so, finde ich aber auch geil, dass es irgendwie so auf der einen Seite, aber genau, das meinte ich auch vorhin mit diesem Vertrag, dass du quasi nicht gebunden bist an die Leute aus dem Freunde von Niemand Camp, aber dass da trotzdem intern läuft so.
Und ja, voll. Am Ende so. Ist es trotzdem immer, also es ist halt immer eine Zusammenarbeit.
Genau.
So, es spielt halt trotzdem alles zusammen, aber ich bin halt einfach, ja, so letzten Endes könnte ich mir, wenn ich wollte, jede Session selber raussuchen. Es sei denn, es hieße jetzt, es wäre cool, wenn du da und da habe ja, ich klar. jetzt das eingetragen, das so klar. Ja. Ich meine, das hat dann natürlich schon Priorität, Vorrang, ja. sag ich, Priorität ja. auch für mich, dass ich das dann schon so wahrnehme.
Also du bist aber freier.
Ja, ja, voll. Aber wir haben so eine gemeinsame Liste, wo das alles eingetragen wird, wo man sich dann einfach abspricht, wenn sich mal irgendwas kollidiert, überschneidet, ja. genau.
Jetzt haben wir viel über Sessions geredet und so weiter, aber du hast ja auch, und das interessiert mich auch mit anderen Produzenten, wie zum Beispiel jetzt mal, sag ich mal, dem Effe zusammengearbeitet. Wie ist denn das, wenn, oder du hast vorhin gesagt, das ist ein Produzententeam oder so, wie ist denn das, wenn man mit einem anderen Produzenten zusammenarbeitet?
Das ist das Geilste überhaupt.
Echt? Weil ja. das, also ne, ich sag's jetzt, ich überspitze das jetzt mal wieder. Wenn da sitzen da zwei Egos, ich meine, kennt den Effe ja auch, das ist ja auch so ein Perfektionist ja. und so, ne? Im positiven Sinne. Wenn man dann zusammen ist und wie, also praktisch zwei Menschen, die ihr Handwerk beherrschen und das machen, aber dann zusammentreffen und praktisch an einem Beat, an einem Stück arbeiten.
Ja.
Das würde mich schon, also Sascha, ich verstehe das. Du machst den Beat, der andere rappt, der andere macht den Text oder alle zusammen irgendwie, wie auch immer. Aber zwei Beat-Produzenten an einem Track, wie funktioniert denn das?
Also im Endeffekt funktioniert es natürlich nicht genauso wie in einer anderen Session, wo ich jetzt als Produzent nur alleine bin. Man wirft sich auch halt gegenseitig einfach nur Ideen ein. Es ist halt alles, glaube ich, rein beattechnisch viel, viel intensiver. Also man sagt dann halt nicht, okay, ey, 2 Stunden Beat fertig und dann lass ein Demo aufnehmen, sondern dann sitzt man halt einfach mal 8, 9, 10 Stunden an einem Beat und biegt den dahin, wo es hält und redet halt so die absoluten nerdigsten Sachen, wo Leute daneben sitzen und sie denken so, dass die reden hier von Raketenwissenschaft. So, es ist schon, das ist schon geil. Also macht schon Bock.
Ja, okay.
Also gerade jetzt, ich war jetzt die letzten, ich glaube vor 2 Tagen, war ich 2 Tage bei Effe. So, es ist für mich auch geil, weil der hat einfach ein Know-how, da kann ich auch so viel mitnehmen einfach. Und es ist für mich auch interessant einfach, wie der an Sachen rangeht, was eigentlich so simpel ist, aber man kommt halt selber gar nicht drauf, weil es einfach, man hat es halt einfach noch nie so gemacht. Und das ist einfach geil, so von da und da irgendwelche Sachen mitzunehmen. Also ich mag es tatsächlich sehr, sehr gerne.
Cool.
Ich glaube auch, dass es teilweise... Ja, man lernt ja irgendwie auch bei sowas voneinander, ne?
Man lernt immer voneinander, ja. Egal, ob das ein Produzent ist, der seit 20 Jahren nichts anderes macht oder einen, der vor 2 Jahren angefangen hat oder vor 3 Monaten angefangen hat.
Ich glaube auch, dass der schon 20 Jahre das Gleiche macht, lernen kann von dem, der erst vor 2 Jahren angefangen hat, der auch anders an Sachen rangeht oder anderes Gefühl hat.
Ja, weil der einfach andere Sachen macht, auf die man selber wahrscheinlich gar nicht mehr kommt und man nimmt halt von allen Seiten irgendwas mit. Und wenn man halt da so ein bisschen offen für ist, dann.
Aber ich glaube, das ist auch wichtig, offen dafür zu sein.
Ja, ja, also auf jeden Fall.
Ich glaube, es gibt auch bestimmt genug Charaktere, die...
Das haben wir immer schon so gemacht.
Genau, das haben wir immer schon so gemacht, das bleibt so. Oder die sagen, ich glaube, es gibt auch bis heute noch Leute, die das dann auch eher sagen, nee, das will ich nicht. Ich will nicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Ich mache das für mich, weil ich mich, weiß ich nicht, reinreden lassen will oder sonst was.
Ich meine halt, weil das gerade so, ne, ich meine, wir haben ja drüber geredet. Du machst die Beats... Und du machst auf deine Art und Weise die Beats.
Ja.
Und das ist dann deine Handschrift. Ob du jetzt einen Style hast oder nicht, ist egal. Aber jetzt musst du das mit einem anderen zusammen machen. Also das ist ja auch nicht so, dass jetzt, sag ich mal, so ein Producer-Team, das kann ich mir vorstellen. Das war ich teilweise ja mit dem Steve auch. Ja. Wie findest du diesen ja besser oder die? Ist mir egal. Nee, aber so. Aber wenn du dann so zwei, die so, sag ich mal, so die ihr Handwerk verstehen und die ihr Dinge rausbringen und so weiter und so fort, dann aufeinandertreffen, klar, du hast dieses positive, kreative Miteinander und sich gegenseitig dann irgendwie weiterbringen und hochpushen und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite habe ich halt gedacht, und deshalb habe ich auch die Frage gestellt, ist es nicht auch schwierig, dann, aber wenn du sagst, du bist offen für sowas, dann ist es natürlich einfacher, weil ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es da Konfliktpotenzial gibt, nämlich wenn da einer nicht offen ist, dass halt der kreative Prozess darunter leidet, weil man so sein Ding durchdrücken will und so. Aber wenn das dann so ist, wie du es gerade...
Ich glaube, das ist so ein bisschen typenabhängig, glaube ich, wie du als Typ schon drauf bist. Das heißt, ähnlich wie mit, da gehen nochmal andere Produzenten drüber und machen den Song und für mich ist das ja auch fein. Ich glaube, so ist es halt auch. Andere sind da wahrscheinlich so, nee, geht auf gar keinen Fall. So, das ist unser Produkt und das bleibt unser Produkt. Und der andere sagt halt, ey, wenn es geil ist, dann machen wir das. Und so ist es bei mir egal, ob ich jetzt mit einer anderen Produzenten in der Session bin, es dann genauso.
Okay, das hat mich nur interessiert.
Müssen wir jetzt auch keinen Namen nennen, aber gab es schon mal Streit? Oder Diskussionen?
Ich hatte noch nie Streit, tatsächlich.
Nein?
Nee, aber das liegt auch, glaube ich, einfach an meinem Typ.
Ja?
Ja. Ich bin so unfassbar Harmonie.
Ja.
Also ich mag das, weil ich denke mir immer so, ey, es ist ja für alle Beteiligten einfach nur unangenehm in der Session, wenn irgendwas halt, wenn dann irgendwas im Raum steht und warum soll man es überhaupt dazu kommen lassen? Es ist halt immer eine Sache, wie man was sagt. Also wenn ich natürlich jetzt jemand sage, so ey, das ist scheiße, was du machst, dann ist es natürlich erstmal plump, als wenn ich eher sage, so ich finde die Idee gut, ich hätte eine Idee, wie man es vielleicht noch ein bisschen anders machen könnte, würde ich mal probieren. Ich glaube, es ist einfach immer eine Sache, wie man rangeht.
Ja, klar. Aber genau, das ist auch, glaube ich, wie du schon gesagt hast, wie eine Typenfrage, weil...
Ja, gut, im Grunde ist es nicht anders als in anderen Jobs auch.
Ne? Ja,
ja. Ja, weil ja, voll. Wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast zwei Malermeister und die unterhalten sich drum, und wenn die cool sind miteinander, sagst du, oh, die Idee ist cool, dann machen wir das so.
Genau.
Oder du hast halt so, nein, ich habe das schon immer so gemacht und dann mache ich das mit meiner Technik hier und male das jetzt rosa. Das ist halt, ne, aber ich wollte halt einfach nur fragen, wie das ist, wie sowas abläuft, weil, wie
gesagt... Ich persönlich mag das sehr. Es ist mal erfrischend, irgendwie wirklich sich einfach richtig Zeit zu nehmen für so ein Projekt.
Ja, vor allem, es ist ja auch ein gewisser Austausch, ne?
Also, genau.
Wie du gesagt hast, es ist eine Entwicklung und man hat nicht nur dieses, ich sitze jetzt in meinem Kämmerlein und mache meinen Beat, sondern man hat halt nochmal einen anderen kreativen Prozess und man hat einen anderen Austausch und man nimmt vielleicht was mit.
Ja.
Effe wie du oder andere halt auch. Mich hat es einfach nur interessiert, weil wenn jetzt eine Gruppe hast, die an einem Song arbeiten und jeder hat irgendwie so seinen Part, ist was anderes, als wenn zwei den gleichen Part haben und dann...
ganz ehrlich, wenn du dir so... Also da gibt es eine sehr interessante Reportage über Metallica. Das heißt Some Kind of Monster. Ist schon sehr, sehr alt, die Reportage. Aber die haben ja teilweise auch richtig... Krach untereinander gehabt und da haben die nicht alle das gleiche gemacht. Ne? Also die haben ja alle unterschiedliche Instrumente gespielt, aber da war auch, hast du ein paar Alpha-Tiere, die aufeinander kommen und dann sagt der eine so, nee, finde ich aber nicht gut, wie du den Text da geschrieben hast. Dann sagt der, doch, ich finde ihn aber gut so und dann gab es auch schon die ein oder anderen Reibereien. Aber ich glaube, wie du schon sagst.
Ja, das ist halt, wie man's rüberbringt einfach, glaube ich.
Plus, wenn man da halt auch rangeht, dass man, wie du schon sagst, wenn man selbst der Typ ist, der sagt, ey, ich bin bereit, viel, nicht alles, aber vieles zu tun, einfach, dass das Ergebnis am Ende geil ist und für uns alle irgendwie cool ist.
Gut, das ist dann auch eine Charakterfrage. Ne?
Ja, haben wir ja gesagt, genau. Das ist halt einfach...
Ja, ich wollte es nochmal.
Ja, ist ja bei uns auch so. Ich habe so viele Ideen, die werden alle niedergeschmettert von dir.
Was?
In unserem Podcast und dann, weißt du, ich habe immer so viele Rubrikenideen und dann, nee, schon wieder nicht. Und guck mal, wie viele, meine Rubrik, er hat seine 5 Minuten, wie lange die schon nicht mehr gekommen ist. Machen wir auch heute, keine Sorge.
Hey, ganz kurz, ich will das nur nochmal deutlich machen. Du hast mit deiner Rubrik, er hat seine 5 Minuten, einen eigenen neuen Podcast bekommen.
Stimmt.
Also, was willst du eigentlich?
Oh ja, stimmt, das war der, das, siehst du, von langer Hand habe ich das geplant.
Ja, ja. Ja, so siehst du. Sieht's nicht mal aus.
Siehst du, so bin ich habe ich doch meinen Willen durchgesetzt und bin zu meinem Ziel gekommen. Ja.
Sich beim Basti bedanken.
Ja. Genau. Oje, oje. Ja, wir haben leider heute keine Frage vom Siggi. Und ich gebe es wieder offen zu. Siggi schießt normalerweise immer ein paar Fragen, also unser Barbesitzer schießt normalerweise immer ein paar Fragen per Sprachnachricht drüber. Wir werden das irgendwie, vielleicht, weiß ich nicht, kriegen wir es hin nachzureichen oder so. Das kriegen wir mal, müssen wir mal gucken, wie wir es basteln. Aber ich gebe es offen zu. Ich habe es einfach vergessen. Ich vergesse das manchmal. Weil das Schlimme ist, wir haben früher jede Woche aufgenommen.
Ja.
Oder ja, und auch jede Woche, jeden Freitag eine Folge rausgebracht.
Ja.
Jetzt ist es so, wir nehmen relativ zielstrebig und regelmäßig auf, aber releasen quasi nur alle zwei Wochen freitags.
Ja.
Und dann schleicht sich das manchmal ein, dass wir uns selber fragen. Gestern war es auch so, schreibt der Tobi mir abends, ey, das und das ist fertig. Die Frage, brauchen wir noch was für morgen, war ja eigentlich auf den heutigen Podcast und auf die Aufnahme bezogen. Aber so ein bisschen habe ich dazu geneigt, dir zu antworten, so, nee, am Freitag kommt ja nichts raus. Weißt du, wenn man so, ja, wenn sich quasi der Zyklus ändert,
ja,
ist man manchmal selber so, fuck. Und dann, manchmal ist es mir noch relativ rechtzeitig eingefallen, dann habe ich Siggi, bitte schick mal eine coole Frage.
Weil ich sag mal so,
ja,
der Siggi, der bringt immer nur noch so neue Aspekte rein, aber manchmal hat er auch Fragen, die wir auch schon irgendwie geklärt haben.
Ja, ja.
Ich glaube, wir haben heute auch sehr gute Fragen.
Siggi ähnliche Fragen gestellt, ja. Das stimmt, ja. Aber wir haben eine Playlist, beziehungsweise haben wir eine Jukebox in Siggis Bar,
ja,
die wir in Form einer Playlist auch auf Spotify darstellen.
Ja.
Damit die Leute auch hören können, über was wir sprechen. Und die füttern wir mit Songs.
Mhm.
In erster Linie natürlich meistens die Besucherinnen und Besucher. Mhm. Also wir selber manchmal auch, wenn wir Ideen haben. Da würden wir auch gerne von dir natürlich ein paar Songs haben. Müssen jetzt nicht unbedingt Songs sein, die du selber produziert hast zum Beispiel.
Können aber.
Können natürlich auch, na klar.
Ja.
Aber es darf auch alles andere sein. Also,
ja,
wie jetzt vorhin, was haben wir vorhin gesagt? Gut, aber 069 ist schon drauf, gell?
Ja,
aber das wäre zum Beispiel so ein Ding gewesen, das könnte man jetzt easy draufsetzen, ja, auf die Jukebox, weil das hat ja einen Bezug. Hat
ja, aber gepasst. Genau, jetzt kannst du mir nochmal helfen. Aber das aktuelle Lied von Bosca mit Franzi.
Genau, wofür ich atme?
Wofür ich atme, das würde ich.
Ich mach das hier nebenbei schon mal, ja?
Ja.
Ja, weil das ist ziemlich geil, ist auch eine geile Kombo, finde ich. Also.
Ja, den hätte ich auf jeden Fall genannt.
Okay, dann mach du noch.
Den hätte ich auf jeden Fall genannt. Und dann hätte ich trotzdem, glaube ich, noch einen anderen, den ich produziert habe, der halt jetzt zu dem Zeitpunkt der Aufnahme halt noch nicht draußen ist. Aber das wäre halt.
Ist ja schlimmer, ist ja dann draußen, wenn
genau,
die Aufnahme rauskommt.
Dieser Neo Montes Song für immer zu Hause.
Bin ich übrigens sehr gespannt drauf.
Ich bin auch sehr gespannt drauf. Ich freue mich auch richtig, dass der kommt.
Warte mal ganz kurz. Das andere war Bosca mit Franz.
Genau, da. Genau.
Ich atme, ne?
Jawohl.
Genau, okay. Ich muss mal hier kurz.
Ist sehr gut. Ich würde noch einen draufpacken, einfach als Beispiel für das, was wir vorhin besprochen hatten mit den Samples. Weil es auch sowas. Ich weiß, das jetzt passt vielleicht auch nicht so ganz, aber ich würde Vanilleeis mit Eis Baby drauf machen. Jetzt erkläre ich dir, warum.
Ich bin gespannt.
Ja, nee, weil das ist einfach, soweit ich weiß, ein Queen-Song, der gesampelt, ja, wurde, nämlich Under Pressure.
Ja.
Und den würde ich auch gerne drauf machen. Da habe ich nämlich gleich zwei. Da kann man sich das nämlich mal anhören. Weil das nämlich so ein Beispiel ist, yeah, wo man sagt, so, für mich war das damals so, okay, ich habe da noch Sachen aus der Bravo ausgeschnitten und der kam damals raus. Tatsächlich kann ich mich daran erinnern, wie der Song rauskam vor 50 Jahren gefühlt. Nee, aber, und es ist genau so ein Ding, weil du gedacht hast, oh, krass, krass, krass. Und dann habe ich halt erst Jahre später mal das Original gehört und dann gesagt so, okay. Da hat man vielleicht noch gedacht so, viel Mühe hat er sich nicht gegeben, da hat es einfach genommen und ne, so. Aber das ist genau das, was ich meine. Er hat aber trotzdem irgendwie so was Neues draus gemacht. Wurde da in seiner Szene nicht wirklich dafür anerkannt, genau wie MC Hammer mit Can't Touch This oder so.
Und tatsächlich aber, muss ich sagen, würden wahrscheinlich bei dem Song von Vanilla Ice auch einige sagen, weil wir das Thema von dir hatten, so dieses Board, dieses Queen Original, das darf man eigentlich nicht.
Ja, aber ich finde anfassen. in dem Fall, ich meine ganz ehrlich, man kann jetzt sagen, hier Rap, nee, das ist nicht so real und keine Ahnung was, aber ich finde, dass das trotzdem krass gemacht wurde.
Und okay, und ganz kurz, es ist einfach ein Hit. Also sowohl,
ja,
sowohl
kannst du sagen,
das Queen-Ding als auch, ja, Vanilla Ice, ja, ist einfach ein Hit.
Nee, ganz ehrlich, also deswegen, ich feier, ja, ich kannte das Original nicht, weil es jetzt, sage ich mal so, jetzt für mich persönlich nicht so eins von diesen bekannten Queen-Hits ist. Aber trotzdem, ich das durch Vanilla Ice dann dieses ans Original drangekommen bin und das halt auch richtig ein geiles Lied ist. Dementsprechend würde ich die beiden einfach mal draufhauen.
Ja.
Als Beispiel praktisch. Ich meine, es gibt ja sogar in Radiosendungen so, das ist das Lied und das ist das Original-Dinger irgendwie manchmal.
Ich habe dann auch noch so einen. Und an der Stelle nochmal, an der Stelle möchte ich mich auch, falls er hier zuhört, entschuldigen bei Levent, Mr. L, der war auch Gast hier bei uns in der dritten Folge. Zweite Folge. Und zwar, der Song ist von Puff Daddy, I'll Be Missing You. Weil das Original ist von The Police. Ist nicht, glaube ich, ist es nicht Sting, sondern es ist Police. Und da merkt man es auch krass. Also der hat halt einfach das Original genommen, hat da Puff Daddy einfach einen Hip-Hop-Beat runtergeballert und dann.
Heißt
hat
sogar er, gleich, oder?
Das heißt, glaube ich, sogar. Nee, warte mal. Ich guck mal kurz nach. Ich glaube, das heißt.
Oha.
Oh, ich bin auch hier. Ich habe Probleme mit Schreiben gerade. Okay, man findet es gar nicht. Such mal nach Puff Daddy.
Puff Daddy. Ja, hast du noch ein Lied? Vielleicht bist du der
fertig. Warum findet man ich hätte Daddy noch nicht? Ein Lied, weil ich gerade die Uhrzeit sehe tatsächlich. und zwar Sergen hat heute einen Song rausgebracht, den ich auch sehr selbstverliebt, die Songs, die ich auf jeden Fall jetzt hier auf die Playlist packe, den ich produziert habe, der heißt Portrait.
Oh ja,
der
das
ist jetzt gerade rausgekommen.
Gucken wir uns auch gleich nochmal an.
Ich glaube, es ist nur eine Audiosingle tatsächlich.
Aber warum gut, ist dann der, hören wir es uns an. Aber okay, ganz kurz hier, unser Spotify stimmt gerade irgendwas nicht, weil der sucht gerade nichts. Guck, ist egal, was ich eingebe. Also selbst wenn ich jetzt hier mal... Stimmt irgendwas nicht. Ist ja nicht so schlimm, wir werden die Songs nachtragen. Auf jeden Fall, I'll Be Missing You. Und die Entschuldigung geht an Levent, weil er hat mir damals mir den Song quasi gezeigt. Ich habe mir dann die Maxi-Single von ihm ausgeliehen. Ich glaube, ich habe sie ihm nie zurückgegeben. Aber ich glaube, tatsächlich, ich werde sie suchen. Ich glaube, sie liegt sogar noch hier. Es gibt so ein paar CDs, die ich aufgehoben habe, weil die quasi einen besonderen Wert haben.
Yeah.
Und ich glaube, die ist noch hier irgendwo in der Kiste, wo CDs drin sind, die diesen besonderen Wert haben. Ich glaube, da liegt sogar die CDs.
Zur Not, ich glaube, ich habe es tatsächlich auch noch,
die Single. Ja, aber wenn ich aber das wird, der Witz wäre, wenn ich die finde, wenn ich die wirklich noch habe, dann gehört sie dem Levent. Ich werde sie ihm zurückgeben. Er wird sich sehr freuen, die CD zurückzubekommen.
War es nicht auch das Lied, was der DJ released, fünfmal hintereinander auf?
Ja. Da können wir ihn ja mal dazu befragen, falls er mal zu uns in den Podcast kommt. Ja. Die Story ist nämlich sehr gut. Aber die heben wir uns auf, wenn er hier kommt. Die können wir die nachher abseits des Mikros erzählen, weil sonst nehmen wir das ja vorweg. Weil DJ Release hatten wir eigentlich auch mal auf der Liste, der soll mal vorbeikommen. Falls du zuhörst, hätte ich eingeladen, komm mal vorbei.
Bei dem war ich auch schon einmal.
Ja, er kann mal vorbeikommen. Der hat auch auf jeden Fall sehr gute und lustige Geschichten zu erzählen. Ja, aber eine Sache muss ich noch sagen, hat mich enttäuscht. Wir finden jetzt gerade die Songs hier nicht, weil irgendwie das mit dem Internet nicht stimmt. Aber es gibt einen sehr guten Künstler, 1986 heißt der. Kennst du den?
Ja, ja.
Finde ich ganz geil, so was der macht teilweise. Aber der letzte Song hat mich ein bisschen enttäuscht, weil wir haben das Lied leider nicht gefunden, wie das Originallied heißt, aber das war so ein, es gab so eine TikTok-Challenge Sunshine oder sowas in der Richtung. Und da hat so ein kleiner Junge so eine Mello gesungen, dann hat ein DJ irgendwie aus diesem Sample von dem kleinen Jungen einen Song draus gemacht und er hat das jetzt genommen. Ich fand das irgendwie ein bisschen, du hast vorhin gesagt, käsig. wir haben früher gesagt cheesy. Ja, das war nochmal dazu. Also es gibt auch Songs, die man, wenn man sie verwendet, nicht so gut sind. Luciano hat auch einmal so ein Ding gemacht mit, war das nicht Beautiful Girl?
Beautiful Girl hat er gemacht.
Fand ich auch so, also die Art, wie es gemacht wurde, war nicht schlecht, weil dann kommt bei mir wieder dieses Produzentengedanke durch, so okay, die haben das auf jeden Fall geil gemacht, aber so ein bisschen war so, Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie, aber es ist auch ein krasser Hit geworden.
Ich wollte gerade sagen, das Ding ist schon gut durch die Decke gegangen,
auf jeden Fall. Definitiv, aber das war für mich so der Moment, wo ich sagte, boah, das wäre ein Song, wo ich nicht gesagt, den hätte ich auch gerne gemacht. Bei dem Thema. Ja, ey, die Songs laden wir noch nach hier. Irgendwas, ich weiß nicht, was hier gerade stimmt. Meinst du, jetzt geht's wieder? Soll schon mal was eingeben?
Tatsache,
es geht. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil Puff Daddy findet man, glaube ich, auf Spotify. Der heißt ja jeden Tag anders.
Das war früher so.
Ah doch, der ist doch hier. Diddy. I'll Be Missing You.
Diddy
heißt der dann nur noch, okay. Aber das Schöne ist, wenn ich ihn bei Spotify unter Puff suche, findet
man. Kommt er direkt.
Oh, legt den Puff nach Barcelona.
Okay, dann machen wir den nur noch hier rein. Sehr gut. Ja. Anu, magst du noch was Abschließendes sagen?
Ich bedanke mich, dass ich
Eigenwerbung auf jeden Fall machen, sonst was.
Hier war Eigenwerbung für mich.
Wenn du willst, alles offen hier.
Hört's auf jeden Fall die Songs, die ich mache, die kommen. Das würde mich sehr freuen, das würde alle freuen, die damit dran beteiligt waren. Und ansonsten bedanke ich mich, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Also ich kann auch noch mal kurz abschließend sagen, genau, hört euch diese Songs an. Auf jeden Fall ein talentierter junger Mann.
Ja, seid ihr auch im Moment beschäftigt. Weil
seid ihr auf jeden Fall im Moment beschäftigt. Plus, ich muss auch noch mal sagen, noch mal großen Respekt vor diesem, vor dieser Entscheidung und diesem Schritt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Tobis letzten Worten was vorwegnehme, ein bisschen was vielleicht, aber ich finde es immer sehr, sehr gut, wenn man so, wie du schon selber gesagt hast, dieses einfach mal, dieses auf eine Karte setzen, das klingt immer so ein bisschen floskelmäßig, aber einfach so dieses, wenn man was vorhat, mal zu probieren so ein bisschen und auch einfach mal zu denken, so ey, ja, ich traue mich das jetzt mal. Weil, genau, am Ende bereut man es vielleicht, dass man es nicht getan hat oder es passieren irgendwelche anderen Dinge, die dafür sorgen, dass man dann im Nachhinein denkt, scheiße, hätte ich das mal probiert oder mal gemacht. Ja. Und da vielleicht auch ein bisschen
und das heißt, offener sein. Ich bin immer der Meinung, wenn man etwas wirklich will, dann funktioniert es meistens auch. Also wenn man dafür wirklich Gas gibt und auch sich... Also man muss, es ist anstrengend auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, also niemand wird einem sagen, es ist leicht und du kriegst alles geschenkt, du musst schon Gas geben. Aber ich glaube, wenn du das durchziehst und dran bleibst, dann egal in welchem Bereich, glaube ich, kommst du irgendwann da an, wo du hin willst.
Ja, und bevor wir zu Tobis letzten Worten kommen, was das betrifft, auch nochmal, man darf auch nicht immer, glaube ich, also klar, man muss leider so ein bisschen auch in diesem finanziellen Rahmen denken, weil man ja irgendwie seine Miete bezahlen muss und Brötchen auf den Tisch braucht. Aber
Brötchen?
Brot, meinetwegen auch, oder was anderes, Müsli. Aber trotzdem finde ich so, genau, dieser Gedanke, was zu wagen oder mal einen Schritt zu machen, der vielleicht erstmal unsicher ist, muss ja nicht unbedingt immer damit zu tun haben, dass man dann weiß ich nicht, sich finanziell, weißt du, dass man das so, ja, oh Gott, das ist jetzt ein Riesenschritt, weil ich weiß nicht, ob ich das dann bezahlen kann. Erstmal gar nicht so vielleicht so viel darüber nachdenken, sondern einfach zu sagen, weil am Ende, wie du schon gesagt hast, wenn man allein das Gefühl, dass man für etwas tut, was man halt irgendwie liebt oder was man gerne macht, das kann einen ja schon glücklich machen.
Ja, genau.
Ne? Auch wenn du vielleicht erst am Ende sagen würdest, wenn du in 2 Jahren, was wir natürlich nicht hoffen und wir klopfen jetzt hier auf Holz, in 2 Jahren das nicht mehr machen kannst oder davon jetzt nicht mehr leben kannst, könntest sonst was, hast du ja trotzdem was gemacht, was dir was gegeben hat und wirst es vielleicht auch weitermachen, weißt du, ich meine?
Ja, auf jeden Fall, und ich glaube auch, das, was passiert ist, das, was man alles erlebt hat, nimmt einen auch auf niemanden mehr mit.
Voll, genau, das ist auch so ein wichtiger Schritt, weil hättest du, wie du schon gesagt hast, diese ganzen Schritte nicht gemacht, einmal wärst du dann auch heute nicht in Sigis Bar wahrscheinlich.
Das stimmt.
aber dazu kommt ja auch, dass du die ganzen Sachen, die bis jetzt schon passiert sind und die du erlebt hast, also auch Erfahrungen, die du gesammelt hast, Dinge, die du erlebt hast, wären halt nicht da.
So. Genau.
Und das ist ja dann manchmal auch unbezahlbar.
Das hast du aber schön gesagt.
Wollen wir es so stehen lassen?
Das war sehr schön gesagt, ja.
Ich würde vielleicht noch einen Satz dazu sagen.
Okay.
Um das abzuschließen, weil du hast die letzten Worte eigentlich heute schon gesagt.
Danke.
Aber es gibt da so eine Art Sprichwort, ich krieg's, glaube ich, nicht so ganz zusammen, aber ich glaube, es ist eher wichtig zu sagen, wie du es auch schon vorhin gesagt hast, Anu, zu sagen, okay, ich lerne aus meinen Fehlern und aber ich bereue nicht das, dass ich etwas nicht gemacht habe.
Ja. Genau.
Was, glaube ich, letztendlich schlimmer ist, als zu sagen, ich habe es gemacht und es hat nicht funktioniert.
Ja.
Aber wie gesagt, wie Steve schon gesagt hat, du hast es gemacht und die Zeit kann dir keiner nehmen, die Erfahrung kann dir keiner nehmen, diese Lebensfreude und alles drum und dran, das kann dir keiner nehmen, und wenn es dann irgendwie schief geht, dann hast du trotzdem was mitgenommen. Und dementsprechend ist es, glaube ich, letztendlich, ich glaube, der Chima hat das mal so gesagt, ne? Dass du auf dem Sterbebett dann liegst und dann eben nicht bereust, was nicht gemacht zu haben, sondern dass du darauf zurückblicken kannst, was du gemacht hast und welche Risiken du eingegangen bist, um das zu machen, was du liebst oder worauf du Bock hast, anstatt zu sagen, so, hätte ich das mal gemacht.
Ja.
Und ich glaube, das nochmal ergänzend zu Steves letzten Worten heute, meine letzten Worte, Respekt dafür und mach so weiter.
Das
und wir werden dich auf jeden Fall weiter verfolgen, was wir auch schon machen. Dementsprechend viel Erfolg und Leute, nutzt eure Chancen und geht den Schritt. Bereut nicht, dass ihr es nicht gemacht habt.
Das hast du schön gesagt.
Cowboy, 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 cow